Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Wir als Bundesliga-Crew sind natürlich auch an anderen Fußball-Podcasts interessiert. Und da gibt es einen neuen, und zwar Kicker Daily. Der erscheint Montag bis Freitag immer pünktlich zum Feierabend, geht 15 Minuten. Und darin verpackt ist alles Wissenswerte, nicht nur zum Fußball, sondern aus der gesamten Welt des Sports. Von uns eine klare Empfehlung. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder vielleicht beim Abwasch, dann ladet euch die neueste Folge runter und hört einfach mal rein, so wie wir das gemacht haben. Hey Leute, habt ihr am Wochenende Fußball geguckt? Ja, super, da reden wir nämlich jetzt drüber. Was? Ihr habt nicht Fußball geguckt? Ach, ist egal, denn wir erzählen euch, was passiert ist bei Bundesliga. Jetzt. Und das tun wir, meine Damen und Herren, natürlich mit Nico Beckspin, Etienne Gade, Tobias Escher, Nils Bomhoff. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir sagen, wie es ist. Wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund. Das war ein sehr durchwachsener Bundesligaspieltag. Wir hatten einige Spiele, die nicht so viel Spaß gemacht haben. Zum Glück haben wir Tobias da, der auch unabhängig von Spaßfaktoren eine brillante Analyse abliefern kann. Für alles andere.
Für 8 von 9 Spielen wahrscheinlich.
Ja. So sieht das aus. Aber gut, neben gewissen Mittelmäßigkeiten, die wir ertragen mussten, gibt es ja noch andere Dinge, über die wir sprechen können, müssen. Unter anderem natürlich Franz Beckenbauer. Wir haben eine kleine ganz spontane Zusammenkunft gehabt, nachdem wir davon erfahren haben, dass Franz Beckenbauer verstorben ist, und haben dann da auch schon drüber gesprochen. Deswegen brauchen wir das, wollen wir das jetzt heute nicht nochmal.
Ich habe den schon wieder vergessen.
Die Sendung.
Nee, Franz Beckenbauer.
Also den Mann Franz Beckenbauer, ja.
Too soon? Oh, da hört der Spaß auf.
Ja, ich finde, Franz Beckenbauer macht mich schon traurig, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Stefan Effenberg musste den Doppelpass verlassen. Unter Tränen. Einfach nur auf die Frage, Stefan, du hattest ja auch ein gutes Verhältnis zu ihm. Und dann ist dieses leicht aufgequollene Gesicht noch mehr aufgequollen. Die Unterlippe hat gezittert und dann musste er aufstehen. Ohne Kommentar ist er aufgestanden, hat das Studio verlassen.
Ich möchte mal was zu Stefan Effenberg ganz kurz sagen.
Gerne.
Weil ich habe den mal kennengelernt und was natürlich ist das.
Was denn?
Ich habe den mal.
Ich erzähle nur was.
Ich war mal in der Sendung mit Stefan Effenberg. Und das Vorurteil, was man über den hat, ist ja, er ist ja dieser grantelige, giftige, auskeilende Typ irgendwie. Aber der war so nett. Und ich bin ja eine kleine Nummer da gewesen. Und der hätte sich nicht wirklich mit mir auseinandersetzen müssen. Aber der war sehr zugewandt, auch hinter den Kulissen. Und ich habe ein komplett anderes Bild. Der Stefan Effenberg war richtig, richtig nett. Und er hat eine gewisse Einfühlsamkeit auch gehabt, Empathie. Und deswegen nehme ich ihm das zu 100% ab. Also der ist nicht so, wie er oftmals dargestellt wird, offensichtlich. Er war richtig nett.
Also mich kann Stefan Effenberg nicht leiden, aber.
Warum?
Dich kann er nicht leiden.
Nee, kann er nicht. Ja, weil ich ihm als Taktiktyp da vorgestellt wurde und das. Da war ich. So da hast du total gemerkt, der hat mir nicht mehr mal Hallo gesagt dann.
Laptop-Taktiker.
Ja, Laptop-Taktiker, das kann er. Also, das ist wirklich, jetzt nicht ausgedacht, das kann er wirklich nicht leiden, glaube ich, aber nehme ich mir auch nicht übel.
Vielleicht hat er da mal irgendein Erlebnis gehabt.
Ja, natürlich hat er da Erlebnisse gehabt, der wäre ja auch gerne Bundesliga-Trainer gewesen und ist bis heute nicht geworden, weil halt dann stattdessen.
Die ganzen Analytiker.
Ja, die ganzen Nerds dann gekommen sind irgendwann
Mist,
mal.
Ja.
Da kann ich ihm das schon nicht.
Das ist so
der mit konnte mich nicht besonders leiden.
Aber es, wo ich auch so gut war,
dann aber die ganzen Nerds. Das ist natürlich auch, der kannte ihn natürlich auch persönlich sehr gut wahrscheinlich auch.
Ich glaube, das war so eine Vaterfigur für ihn. Das war ja auch seine große, das war ja große Zeit von Stefan Effenberg, wo der Kaiser auch Präsident vom FC Bayern war. Und da glaube ich schon, dass da auch eine persönliche Connection war. Ich wollte das auch jetzt nicht zu sehr, ein bisschen ins Lächerliche, aber nicht zu sehr. Es wirkte auf mich in der Sendung schon ein bisschen theatralisch, aber eventuell sind diese Emotionen dann doch echt in dieser Fernsehsendung aus ihm plötzlich rausgesprudelt. Man weiß es nicht.
Eventuell, Alter, was ist los mit dir?
Was denn? Kann doch sein.
Glaubst du, Alter, er ist Stefan Effenberg inszeniert beim Tod von Franz Beckenbauer so einen Auftritt im Doppelpass? Ich glaube schon, dass das echt ist.
Ja?
Ja.
Guck's dir mal an.
Ja, ich hab's mir eben
gesagt. Ja, aber ohne Ton.
Ja. Gut. Also, Franz Beckenbauer wurde auch in der Allianz Arena vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim gefeiert, ihm wurde gedacht. Sie haben sich was ausgedacht, und zwar wurde die Einlaufmusik und die Tormusik geändert und daraus dann dieses berühmte Lied Gute Freunde, kann niemand trennen.
Bleibt die Hoffnung, dass das ab jetzt so bleibt, damit dieser andere schreckliche Torjubel verschwindet. Ne?
Was haben die als Torjubel? Bailando?
Jabba-Jabba-Du.
Stimmt, ja.
Oh ja.
Und wenn du da, also ich habe mir ja schon mal Spiele angeguckt, wo der Gegner 8 Dinger gekriegt hat, das kannst du dann nicht mehr hören irgendwann. Das reicht schon an einem Spieltag.
Aber wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Max Eberl ist da.
Du willst auch heute wirklich, du bist auf Hawaii gewesen.
Das ist ein ganz gutes Stand-up gewesen jetzt. Was ist denn los? Warum habt ihr denn? Warum seid ihr alle so verklemmt? Ein paar Jokes,
ich verstehe
oder was?
Nicht, wo das auf einmal herkommt.
Was denn?
War ich eine Woche nicht da? Und
kann man noch mal machen. Ist Eddie, doch ein so solider Joke.
Ja, ist gut. Ein motivierter Eddie in diesem Format? Was habt ihr mit dem gemacht?
Ja, das hält nicht lange an.
Ich baue aktuelle Themen direkt hier humorvoll in die Sendung ein und kriege hier nur Hate. Dann halte ich jetzt
die mal Applaus ein.
So, jetzt mal ein bisschen Struktur. Wieder Franz Beckenbauer. Ich fand, das war schon eine schöne Ehrung, die sie da gemacht haben. Auch, ich weiß nicht, ob man es als Tormusik haben muss, aber als Einlaufmusik fand ich das, die gute Freundin ist auch eigentlich ein sehr passendes Einlauflied. Dann auch nochmal zu sehen, dann im Publikum Dieter Hoeneß, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner waren ja auch da, die ja auch dann sichtlich berührt waren bei dieser Schweigeminute. Auch, ich glaube, die Bandenwerbung war ja auch Danke Franz nur.
Und die Frau, glaube ich, oder? War da nicht die Frau von Franz Beckenbauer?
Ich bin mir jetzt die ganze Zeit nicht mehr sicher, ob das jetzt nur der Aufbau ist. Um
ich darf überhaupt nichts mehr sagen.
Welche von denen und so. Ja.
Ich hab noch einen Gag, den kannst du aber machen, der passt nicht so zu mir.
Was denn?
Sie haben auch so einen Tee aufgestellt für Trauer am Publikum.
Ja, okay. Also wir sollten ein bisschen aufpassen, dass das
jetzt
nicht
so... Nein, deswegen, ich hab den Gag ja nicht gemacht. Ich habe ihn nur für Etienne, das mit
Ja, Nein, okay, so funktioniert das jetzt.
Okay. Kann man sich reinwaschen, wenn man dann quasi... Ja. Du bist jetzt sozusagen...
Ich bin schuld, obwohl ich gar nicht gesagt habe.
Und jeder Gag, jeder schlechte, unpassende Gag, der jetzt gemacht
wird... Ich habe aber eigentlich gerade auch gesagt, ich fand es sehr würdevoll, wie sie das gemacht haben bei diesem Spiel. Mehr wollte ich dazu ja gar nicht sagen. Sie haben dann nochmal würdevoll eine Vereinslegende verabschiedet. Ja. Jetzt wird natürlich auch diskutiert, was kann man noch machen? Franz Beckenbauer Stadion oder... Franz Beckenbauer Pokal
oder so. Energy Drink. Pass auf, ich fand das ganz gut, was Betty Fuchs gesagt hat.
Das ist der neue Trend. Jeder bringt Energy Drink.
Was ist mit dir?
Mach gerne weiter.
Ich fand ganz lustig, als Betty Fuchs gesagt hat, man muss das ehren, man sollte vielleicht auch versuchen, vielleicht sogar den DFB-Pokal nach ihm zu benennen. Hab ich mir gedacht, er heißt doch schon so.
Der DFB-Pokal?
Der Franz Beckenbauer-Pokal.
Oh, das hat gedauert. Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, ja klar, natürlich DFB. Entschuldigung, ich war mit meinem halben Gehirn noch kurz.
Danke für den Applaus. Klar,
super,
danke.
Ja, finde ich gut.
Und jetzt übrigens zum dritten Mal auf die richtige Fährte gelangt. Ich fand das sehr würdevoll. Das Gedenken an Franz Beckenbauer. Und danach gab es auch noch ein Fußballspiel. Das ist immer so der harte Cut als eine Realität, der wir zurückkommen müssen, den die Bayern-Spieler aber ja auch ganz gut hinbekommen haben an diesem.
Ja, haben sie ganz gut. Natürlich haben vermutlich die jüngeren Spieler auch nicht mehr so dieses enge Verhältnis zu Franz Beckenbauer, weil er ja seit einigen Jahren da jetzt auch nicht mehr der Strippenzieher ist und so ein bisschen raus ist. Fiel es denen vielleicht auch ein bisschen leichter, so ein bisschen die Köpfe freizukriegen. Jedenfalls haben sie 3-0 gewonnen gegen Hoffenheim. Kurz zum sportlichen Musiala mit 2 Toren, hat auch das 1-0 gemacht. Und dann haben sie längere Zeit 1-0 geführt. Und dann gab es aber man hat das Gefühl gehabt, sie sind bessere Mannschaft, muss man auch sagen, am Ende natürlich auch verdient gewonnen. Aber es gab eine Phase im Spiel, in der es drohte zu kippen. Da kam die TSG zu einigen großen Chancen. Neuer hat ein paar Mal gut gehalten. Ich meine, auch einer ist mal gegen das Aluminium geknallt. Und da hätte auch gut und gerne das 1-1 fallen können. Und vielleicht kommen sie dann auch nicht mehr zurück. Und dann redest du anders über dieses Spiel. Sie haben natürlich ihrerseits auch Chancen gehabt. Ist ja ganz klar, sie hätten auch noch mehr Tore machen können dann über die 90 Minuten. Aber das war schon so ein kleiner Moment, wo es auch hätte anders ausgehen können, ne?
Ja, da hat dann, wie du gesagt hast, Manuel Neuer dann nochmal gezeigt, dass er doch noch nicht zu den alten Eisen gehört, sondern dass er noch ganz schön was drauf hat, hat die Bayern im Spiel gehalten, weil dann auch, fand ich, Hoffenheim sehr schön direkt in die Schnittstelle reingespielt hat und dann so ein bisschen aufgedeckt hat, dass die Bayern da nicht immer ganz gut in der Verteidigung waren, dass er auch dann Upamecano in der einen Situation nicht besonders gut aus. Bayer dann, wie du schon gesagt hast, mit seinen Chancen war ein bisschen schade dann für Hoffenheim, weil das war auch so ein bisschen Hallo-Wach-Effekt, fand ich. Das war diese erste Viertelstunde nach der Pause, wo es wirklich zu kippen drohte. Und dann haben die Bayern wieder das Heft des Handels in die Hand genommen. Und dann gab es spätestens nach der gelb-roten Karte gegen Prömel war dann das Spiel auch beendet.
Genau. Ja, personell muss man sagen, Goretzka auf der Bank, für den hat Guerrero gespielt, der ja auch zuvor schon, also vor der Winterpause da schon gespielt hat und das auch gut gemacht hat. Und Tuchel ist ja nun auch so ein bisschen Guerrero-Fan. Deswegen ist er vielleicht auch zu den Bayern gekommen, hat ja bei Dortmund schon mit ihm zusammengearbeitet. Ist natürlich auch so ein bisschen, also ein Goretzka, auf Dauer setzt er sich, glaube ich, nicht
auf die Bank. Hat er, glaube ich, nicht so Bock drauf. Also könnte auch ein kleiner Unruhe-Head sein. Muss man mal gucken, wie er das jetzt moderiert. Gab ja schon zu Beginn der Saison dann auch diese Geschichte, dass Goretzka so, kann wechseln, kriegt die Wechselfreigabe und dann hat er sich ja auch wieder festgespielt dort. Jetzt ist Guerrero fit. Hat er auch ein bisschen gebraucht.
Ja, vor allem auch für die anstehende EM ist das ja durchaus ein Problem. Da gibt es ja einige Kandidaten, die auch, also gerade, das ist ja eine, wir haben zwar viele Problemstellen, aber da im zentralen Mittelfeld sind wir eigentlich ganz gut bestückt. Und wenn du da dann in der Bundesliga keine Spielzeit kriegst, nicht so gut. Meint ihr, der wechselt noch in der Wintertransfer?
Nein, auf keinen Fall. Dafür sind die Bayern auch viel zu dünn.
Aber wenn die, Pavlovic. Die wollen
ach so. Aber den wollen sie jetzt nicht holen, haben sie ja gesagt, dass sie, haben sie ja
auf. Im Winter.
Ja, öffentlich erklärt, dass sie ihn jetzt nicht holen wollen, sondern eher dann Pavlovic als den Ersatzmann dann sehen, der dann im Zweifelsfall noch.
Na, schauen wir mal, ob Sommer da gibt. Dabei ist. Aber ist der nicht vielleicht auch rein auf das größere spielerische Element von Guerrero und vielleicht zu Goretzka, das dazu führt, dass er aufgestellt ist und damit auch nicht eine große Goretzka-Diskussion daraus gemacht werden muss?
Um da wieder ein bisschen abzunörden, es ist ja so, dass sie jetzt am Wochenende so gespielt haben, dass Kimmich eine alleinige Sechs war, also diese berühmte Holding Six dann im Spielaufbau und Guerrero ist dann nach vorne geschoben, war dann sehr viel unterwegs, viel im Halbraum und hat dann in einem Halbraum Guerrero und in einem Raum Musiala. Das ist auch so ein ganz typisches Tuchel-Ding, mit einem 1-2-Mittelfeld zu spielen. Das hat er, das ist eine der wenigen Konstanten in seiner Karriere, dass er wirklich immer geguckt hat, okay, wie kriegen wir die offensiven Halbräume besetzt? Und da bist du mit Guerrero und Musiala, besser geht's nicht. Und Goretzka ist eher der Typ, der nachstößt. Also der jetzt nicht da sie im offensiven Zone parkt und dann die Bälle bekommt und dann mit 1-2 Kontakten weiterspielt, sondern den du eher ins Laufen bekommen willst.
Aber spielt er das jetzt regelmäßig?
Guerrero? Kann ich mir vorstellen, ja. Also er hat ja auch schon dann vor dem Winterpause gespielt. Kommt auch auf den Gegner sicherlich an, was man dann macht. Wenn man natürlich sagt, man möchte eher einen Sechser haben, der auch zweikampfstärker als defensiver denkt, dann ist da, glaube ich, ein Goretzka dann eher gesetzt.
Aber da gibt es nicht so viele Mannschaften in der Bundesliga, wo das nötig ist.
Ich bin da sehr gespannt, wie sie zum Beispiel gegen Leverkusen spielen in ein paar Wochen, aber dann auch Guerrero vertraut, weil Guerrero und Musiala da im Zentrum zusammen mit Kimmich, das ist, glaube ich, gegen Xhaka und Palacios keine gute Idee. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass dann Leimer oder ein Goretzka wieder ins Zentrum rückt. Aber jetzt gegen so Gegner wie Hoffenheim, die ja auch noch spielstärker sind, die aber auch ein paar Mal gut befreit haben aus dem Pressing, muss man sagen. Aber dann auch jetzt gegen Union Berlin kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, warum man Guerrero, wenn er sich nicht verletzt, auf die Bank packen sollte. Er hat auch gut gespielt, ich fand den gut.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen der Fluch, ne? Wenn er seine Chance nutzt und du machst ein Leistungsprinzip, dann kannst du ihn auch eigentlich nicht wieder rausnehmen. Dann hätte man auch schon das Gefühl, das ist dann eher so ein bisschen eben Moderieren des Kaders, um Unzufriedenheiten zu ersticken. Aber du, ja, also Goretzka, musst du natürlich irgendwie auch Spielzeit geben. Sonst machst du dir ein Problem auf und wenn es dann auch in die Champions League geht und eventuell auch Partien sind, wo man ihn dann braucht, weil er eben andere Stärken mitbringt, vielleicht auch gegen bessere Gegner, kannst du ihn ja nicht reaktivieren, wenn er davor in der Bundesliga keine Rolle gespielt hat. Das ist ja auch ein bisschen schwierig. Das heißt, der muss ja am Laufen bleiben. Ja, interessant. Auf jeden Fall interessante Baustelle. Leimer hat natürlich rechts gespielt, Masraoui ist ja beim Afrika-Cup. Das heißt, das war ja auch mal eine Zeit lang dann die Frage, so spielt ein Leimer oder spielt ein Goretzka dann auf der Sechs? Jetzt ist ein Leimer rechts hinten jetzt mit einem Guerrero vorgezogen. Gut, ja, Musiala haben wir schon erwähnt, ein super Spiel gemacht, zwei Tore geschossen. Und ansonsten kann man noch erwähnen, dass Eric Dier, auch aus Tottenham, ähnlich wie er schon Harry Kane, verpflichtet wurde, um die Innenverteidigung aufzufüllen. Der wird jetzt vermutlich sich hinten anstellen. Ja. Aber da haben sie ja auch ein bisschen quantitative Probleme gehabt. Mit den Verletzten dann auch.
Und ich kenne den gar nicht, den Spieler, muss ich gestehen. Aber das wundert mich so ein bisschen. Ich habe da mal so geguckt. Und also es wirkte jetzt nicht wie so eine AAA-Lösung, sondern so wie haben sie den, die haben doch auch diesen Rechtsverteidiger letzte Saison geholt, der Davy Blind oder so. Ja. Mhm. So klingt das so ein bisschen. So einer, der eine gehobene Qualität hat, den man gefahrenlos bringen kann, aber der jetzt nicht das Bayern-Spiel aufs nächste Level.
Nö, das ist, so. das für also die also das ist schon ein gestandener Innenverteidiger, ne? Also der hat nachgewiesen, dass er auf gutem Niveau mithalten kann, aber der wird natürlich jetzt nicht Upamecano oder De Ligt oder Kim oder so ersetzen, sondern ich vermute eher, dass er dann auch wenn die Doppelbelastung kommt und schwere Spiele anstehen, dass er dann in der Bundesliga gegen schwächere Teams bedenkenlos reingeworfen werden kann. Mit seiner Erfahrung wird er auch nicht lange brauchen, um sich zurechtzufinden. So, dann hast du einfach mal die Möglichkeit, einem Upamecano eine Verschnaufpause zu geben. Ich glaube, dafür ist es in erster Linie gedacht. Und Kimmich, kann man auch nochmal erwähnen, hat auch nochmal zu den Rechtsverteidigerplänen von Nagelsmann geäußert, dass das für ihn gar kein Problem ist. Hm? Ist ja auch eine, ist
auch was, eine was, ja, ja.
Was?
Gut, dass er das einsieht.
Ja, es hätte ja auch sein können, dass er anders reagiert und sagt, so ja, ich sehe mich eher im Zentrum und so. Naja, aber er hat sich da offen gezeigt und vielleicht gab es da auch schon Gespräche.
Vielleicht hat er es auch eingesehen.
Mhm. Ja, das, vielleicht hat er es auch eingesehen. Das klingt so, als wenn es eine Wahrheit gibt, die alle kennen außer ihm. So, ja.
Genau.
Aber ja. Können wir nur mal so eine, geht jetzt ja nicht um die Nationalmannschaft, aber
ist die Frage,
warum kleine Randnotiz.
Aber ist die Frage, warum spielt Leimer rechts und nicht Kimmich?
Ja, weil die Bayern nicht die Nationalmannschaft sind.
Vertraut Tuchel Kimmich nicht auf rechts?
Nee, ich glaube einfach, dass Kimmich am ehesten die Holding Six spielen kann, die Tuchel sich wünscht.
Ja, und wir haben ja auch dann eben Masraoui, jetzt Leimer, der das sehr gut macht. Mukiele soll jetzt auch wahrscheinlich noch kommen als Option für diese Seite. Also da sind die Bayern ja tatsächlich besser besetzt als am Zentrum aktuell. Ja, ja. Weil Guerreiro ist ja auch kein Sechser, der ist ja auch ein Achter, wenn er da spielt. Goretzka genauso, Leimer wäre es auch genauso. Und Kimmich ist noch am ehesten der Spieler, der dann tief bleiben kann.
Ja. So sieht's aus. Gut. Ansonsten haben wir zu Hoffenheim auch schon gesagt, dass sie eben diese Phase, in der sie diese Chancen hatten, da hat ihnen die Effizienz gefehlt. Und wenn sie das anders gelöst hätten, hätten sie auch ein bisschen was mitnehmen können. So bleibt unterm Strich ein 3:0 standesgemäß. Und die Bayern bleiben also oben dran und hätten fast auch die Chance gehabt, die Herbstmeisterschaft mit Verspätung dann mit dem Nachholspiel gegen Union noch einzufahren. Denn wir hatten ja vor der Pause nur 16 Spieltage offiziell. Ist ja nach dem 17. der Cut. Ja. Und dazu hätte Leverkusen Punkte lassen müssen.
Muss ich aber trotzdem mal klug scheißen.
Was?
Die Herbstmeisterschaft wird vergeben im Dezember.
Ja.
Wenn der Herbst endet. Jetzt geht die Hinrundenmeisterschaft.
Hinrundenmeisterschaft. Okay, gut. Dann es gibt weil so da schon zahlreiche
letzte,
Titel,
ja, ich weiß, sind. Aber hat wurde aber, nämlich angemerkt in unserem letzten Video. Ja. Da hieß es, nein, es ist doch noch gar kein Herbstmeister da. Doch, weil der Herbstmeister wird am Ende des Herbstes gekürt. Das sagt ja der Name schon. Und jetzt kommt der Hinrundmeister. Da macht man sich mal sehr beliebt, wenn man sowas hier raushaut, oder?
Das
ist sehr sympathisch.
Ja, das ist super. Da könnte man natürlich auch fragen, okay, wann ist dann meteorologischer Winterbeginn?
20. Dezember.
Ja, ist das so?
Mhm.
Winter beginnt am 20. Dezember.
21, oder?
Ja, irgendwo da.
Ja. Hm. Na gut, da haben sie ja nicht mehr gespielt. Schade. Ich hätte gedacht, ich hätte noch mal einen reinschmeißen können. So. Und damit können wir zu Leverkusen. Mhm. Ja, die haben nämlich jetzt
Ja, mach mal, ich will gleich die Emotionen reinholen hier, Leute. Habt ihr euch gefreut, als das Tor gefallen ist?
Ja.
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 Hast du Emotionen verspürt, als das Tor gefallen
ist? Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich habe parallel Leipzig gegen Frankfurt gesehen, was ja auch bis zum Ende spannend war. Mhm. Aber dass ich das dann gesehen habe, ich schon gedacht, ja, das ist doch jetzt nochmal ein bisschen spannend bleiben. Das wäre so ein richtiger Scheißstart ins neue Jahr gewesen. Das wäre
ein typischer Bayern-München-Start gewesen.
Wenn sie halt da jetzt ein 0-0 holen und dann halt eben da 2 Punkte in Augsburg liegen lassen. Aber am Ende dann doch noch das Tor.
Von mit Leverkusen geht in die Herbstmeisterschaft oder geht in die Winterpause und alle einigen sich darauf, ja, okay, wäre doch vielleicht wäre eine Option, boah, ganz schön, dann diese Boniface-Hiobs-Botschaft.
Mhm.
Und dann spielst du 0-0 am ersten Spieltag der Rückrunde und Bayern holt dich noch ein und wird noch Hinrundenmeister, theoretisch. Das wäre die beschissenste Geschichte gewesen, wie immer. Und deswegen habe ich mich drüber gefreut. Auch wenn's, also, und es zeigt ja auch, wie kontinuierlich die daran gearbeitet haben, dann auch in der 92 noch die Ruhe zu haben und das Ding so zu machen, wie sie es gemacht haben. Weil das war ja auch nicht sinnlos draufgedroschen.
Rausgespielt, ja.
Sondern auch das war noch rausgespielt in der 92. Minute. Und das ist das Verrückte. Eigentlich ist mir Leverkusen vollkommen egal. Und trotzdem habe ich dieses Jahr so viel, einfach in der Hoffnung, diese Bundesliga-Meisterschaft mal ein bisschen aufzureißen, so viel positive Emotionen für diese Truppe, dass ich mich richtig gefreut habe. Das wollte ich von euch wissen.
Ich bin mir nicht 100% sicher, weil es ist, glaube ich, die dritt- oder best-vierte Hinrunde aller Zeiten, die Leverkusen gespielt
hat. Ja, also genau.
Ich glaube, nur Pep Guardiola hat noch was. Wenn man die beste Hinrunde aller Zeiten Bundesliga liest, ist
fest in
spanischer Hand. Ja, ist fest in spanischer Hand, weil das die Pep Guardiola-Saisons waren. Pep Guardiola hat in seiner gesamten Zeit bei Bayern München ein einziges Hinrundenspiel verloren.
Gegen Werder Bremen hoffentlich.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich gegen Gladbach gewesen sein.
Ja, stimmt. Ja.
Genau. Aber ja, 45 Punkte ist ja schon mal eine richtige Hausmarke-Ansage, weil das vergessen wir immer. Die Bayern spielen ja gar keine schlechte Saison. Die sind ja da.
Vergessen wir nicht, wir sagen es jedes Mal.
Wenn sie jetzt gegen Union gewinnen, haben sie 44 Punkte. Das ist ja wirklich auch eine der besten Hinrunden ihrer Geschichten. Aber 45 Punkte nach der Hinrunde und dann in so einem Spiel auch.
Beste Mannschaft in Europa. Beste Clubmannschaft in Europa, Leverkusen.
Ja.
Besser als PSG.
Im Inter, also im Vergleich mit allen.
14 Siege, 3 Unentschieden, ja. Auf jeden Fall. Das erinnert so ein bisschen an die Saison, als Liverpool, ich glaube, es gab sogar 2 Saisons, 1 Punkt hinter Manchester City war, mit absurd viel, ich weiß nicht, mit 97 Punkten oder so, und Liverpool und Manchester City 98 oder sowas.
Ich war nicht sogar bei,
also absurd.
Das sind auch die 100 Punkte, sogar, na egal,
ja. Scheißegal. Genau, also wirklich im Gleichschritt. Lass uns mal kurz zum Spiel zurückkommen. Da müssen wir ja beginnen mit der Aufstellung, denn, das war ja lange bekannt, Leverkusen muss aufgrund des Afrika-Cups auf einige etablierte Kräfte verzichten. Kosunu zum Beispiel hinten drin. Dann, klar, Boniface, der beim Afrika gewesen wäre, sich dann aber auch noch verletzt hat. Tapsoba fehlt auch in der Innenverteidigung. Für Boniface, der sich verletzt hat, wurde ja auch Teller nachnominiert, meine ich, der dann ja auch von Leverkusen kommt. Also doppelte Hiobsbotschaft, dass dann wieder noch ein Spieler mehr fehlt. Und sie hatten ja gegen Bochum am letzten Spieltag vor der Pause schon ein bisschen probiert und haben dann jetzt mit Hinkapi, das war klar, aber auch mit Andrich und Stanisic in der Dreierkette begonnen. Das heißt, Jonathan Tah hat auch nochmal eine Pause bekommen, weil der bei 4 gelben Karten steht.
Teller nicht nachnominiert.
Ist nicht nachnominiert?
Der war auch auf der Bank.
Stimmt, der war sogar auf der Bank. Mein Fehler. Danke für die Korrektur.
Das ist einmal kurz zur Ironie des Schicksals.
Ja.
Jonathan Tah wurde jetzt geschont, damit er nicht gegen Leipzig gesperrt ist. Wurde aber auch schon mal in der Hinrunde einmal geschont. Ich weiß nicht mehr gegen wen, damit er gegen Dortmund nicht gesperrt ist.
Mhm. Ich dachte, er wurde geschont, weil er im Sportstudio war und auf die Torwand schießen musste.
Nee. Der wurde jetzt also schon 2 Spiele geschont. Das heißt, er hat mehr Spiele verpasst, um keine Sperre für eine gelbe Karte zu kassieren, als er durch eine gelbe Kartensperre bekommen hätte.
Ja. Übrigens, ich habe das ZDF-Sportstudio gesehen und da war Jonathan Tah. Ein sehr sympathischer Bub.
Hamburger Jung.
Ich habe ja auch häufiger mal geschimpft über ihn, weil ich ihn als Innenverteidiger etwas überbewertet fand, auch wenn er diese Saison sehr stark spielt. Aber der war mir richtig sympathisch und richtig klar in der Birne, cooler Typ, wollte ich nur mal sagen. Mir gut gefallen, der Junge.
Mhm. Schön, freut mich.
Ja, auf jeden Fall.
Gebe ich weiter.
Zum Spiel kurz.
Okay.
Zum Spiel kurz war halt das erwartbare Spiel. Augsburg schiebt sich hinten rein. Augsburg schafft es sehr gut halt mit einer Raute, die sie da gespielt haben, das Zentrum zu schließen. Und Leverkusen mit 35 Flanken, was für sie untypisch ist. Ist eigentlich ein Team, das nicht gerne flankt, aber jetzt natürlich, wenn das Zentrum so zu ist und
ja, du dann nicht durchkommst. Ja, plus du hast Patrick Schick, der auch nochmal kopfballstärker ist als Boniface.
Loschek ist ja auch nicht
der Loschek Kleinste. Hat auch gespielt, also du hast natürlich auch Optionen dann vorne drin.
Ja. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das Abel Alonso gefallen hat, weil er schon will, dass sie es ausspielen eigentlich und geduldig bleiben, aber haben sie dann auch bis zum Schluss gemacht und wurden dann eben belohnt, auch mit diesem verdienten Treffer. Die hatten ja vorher auch schon gute Chancen. Augsburg hat es aber auch nicht schlecht gemacht. Augsburg hat auch viele Konter gemacht, wo dann wirklich so ganz knappe Abseitsentscheidungen weggepfiffen wurden. War ja auch noch kurz vor Schluss ein Tor sogar, das dann wegen Abseits ganz, 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 ganz knapp weggepfiffen wurde. Also da war wirklich nur die Fußspitze. Da hättest du wieder Nico gesagt, das ist kein Abseits, weil das war so wenig Abseits und erst im Videobeweis genau erkennbar. Ja, aber das war wirklich knapp und genau, also aber am Ende diese Explosion, das sind ja nachher diese Spiele, von denen du dann erzählst, wenn du tatsächlich Meister wirst. Das war halt so ein wichtiger Sieg.
Das sind die Momente, genau. Nicht die irgendwie das 7-0 gegen irgendwen, sondern das Last Minute, das ist das Neuville-Ding, ne? Neuville gegen Polen. Werden wir in unserer Sondersendung zum Thema Stadionerlebnisse vielleicht auch nochmal thematisieren. Ja, und dann dieses Tor von Palacios, was, wie wir ja schon gesagt haben, wirklich nach einem geduldigen Herausspielen zustande gekommen ist. Nochmal kurz zurück zur Aufstellung. Wir haben ja bei der Innenverteidigung im Prinzip dann aufgehört, aber Florian Wirtz ist auch aufgrund von Erkältung nicht in der Startelf gestanden, kam dann später nochmal rein, hat auch dann das Spiel belebt, hat man gemerkt, so wurde auch viel gesucht. Aber es hat dann gedauert, bis sie ja das Tor machen konnten. Es war aber eben auch nicht, dass sie sich keine Chancen herausgespielt haben. Ne? Es war nicht so, dass es gar nicht funktioniert hat. Man hat schon gemerkt, okay, sie müssen jetzt mal wieder in Schwung kommen. Aber sie haben, um mal kurz die Daten zu bemühen, 24 Torschüsse und Augsburg 4. Also das ist schon auch Passquote von 91%. Und das war eben nicht nur toter Ball, sondern wenn du 24 Torschüsse herausspielst, dann ist dieser Ballbesitz ja auch konstruktiv und nicht nur irgendwie Selbstzweck. Sie hätten das Spiel auch früher zumachen können. Augsburg hat das gut gemacht, finde ich auch ein gutes Spiel gemacht. Aber sie haben ja Chancen gehabt. Und ja. Ne, also da fehlte dann so ein bisschen am Ende auch die Effizienz, da hätten sie ein bisschen mehr.
Ja, ist ja schon bitter gewesen, wenn sie aus dem Spiel mitnehmen, also ohne Tor rausgehen.
So. Ja, muss man sagen. Genau. Da waren einige, also Damen auch mit einem guten Spiel, guten Tag erwischt, hat einiges da rausgeholt. Ja, und so bleibt es eben dabei, dass diese Leverkusener Erfolgsgeschichte ein bisschen stotternd, aber doch fortlaufend weitergeführt wird. Sie bleiben auf Tabellenplatz 1. Ich glaube, wir haben eben mal kurz die Tabelle auch gesehen. Natürlich haben sie noch ein Spiel mehr. Die Bayern müssen nochmal gegen Union ran. Und Leverkusen nächste Woche dann gegen Leipzig. Das wird sehr interessant sein, weil Spitzenspiel Leipzig gegen Frankfurt, können wir gleich drüber sprechen, die Frankfurter Eintracht ja 3 Punkte mitgenommen hat. Und 2 Niederlagen zum Rückrundenbeginn für Leipzig ist auch schwierig zu verargumentieren. Und die spielen jetzt gegen Leverkusen. Und im Hinspiel war Leipzig relativ chancenlos. Das war so die erste Standortbestimmung, wo auch klar wurde, Leverkusen hat was vor in dieser Saison. Jetzt bin ich mal gespannt in dieser Konstellation. Leipzig eben mit dieser Niederlage. Die wollen nicht noch ein Spiel verlieren. Dani Olmo kommt zurück. Wird interessant sein. Leverkusen mit ein paar Spielern, wie gesagt, die da fehlen. Was glaubt ihr, wie wird das nächste Woche werden?
Ja, müssen wir jetzt gleich natürlich noch über Frankfurt gegen Leipzig sprechen.
Machen wir dann im Anschluss.
Ja, machen wir einen Anschluss, weil Leipzig da auch kein mega schlechtes Spiel gemacht hat. Mhm. Auch kein gutes. Aber jetzt ist natürlich wieder eine andere Situation, weil gegen Frankfurt früh in Rückstand gegangen, hatten sie 70% Ballbesitz. Das wird gegen Leverkusen wahrscheinlich nicht sein. Aber wenn sie halt defensiv gut stehen, dann könnte das schon, können sie schon die Leverkusener vielleicht ärgern, weil ja Leipzig ja auch eine Mannschaft ist, die sich mit dem Spiel gegen den Ball sehr stark identifiziert und da sich auch auszuzeichnen vermag. Mhm. Und Leverkusen hat natürlich auch einen dünnen Kader jetzt momentan. Haben wir jetzt, glaube ich, nur gar nicht so am Rand angesprochen, am Wochenende nur einmal gewechselt mit Wirtz, der da reingekommen ist. Weil da auch nicht viel mehr dann natürlich hinter ist.
So. Weil es 0-0 steht auch.
Ja, weil es 0-0 steht, weil sie vielleicht denkt, es geht, es läuft vielleicht. Aber andererseits, wenn du auf die Bank guckst, dann hättest du da auch keinen Spieler mehr entdeckt, wo du gesagt hättest, den müssen wir jetzt noch bringen, um das Spiel zu drehen.
Ja,
so. Ja, also deswegen, das ist schwieriger, als man vielleicht jetzt denkt, nach der Niederlage von Leipzig, das Spiel. Mhm. Und ich glaube auch, Alonso hat Tah nicht zufällig geschont.
Nee. Das auch weiß. Nee, da klar. Auf jeden Fall. Mhm. Was ich auch irgendwie cool finde, weil man sagt ja dann, so wenn man von außen drauf schaut, dann denkt man ja eher so taktisch und denkt sich, ja, okay, den nimmst du jetzt mal raus, schon so. Und wenn man dann Trainer damit konfrontiert, sagen die oft so, nein, so, wir müssen das Spiel ernst nehmen, wir müssen jedes Spiel ernst nehmen, wir können es das nicht leisten, Leute zu schonen und so.
Aber
man, bei Alonso sieht man, ja, nee, doch, sie machen es natürlich schon.
Aber die schonen doch nicht nach der Winterpause einen Spieler. Das,
also ja, weil warum? Er 4 Gelbe hat und die wollten halt nicht, dass er.
Die wollen wegen 4 Gelben, okay,
ja.
Das macht Sinn.
Genau. Also schon, fand ich einen guten Move eigentlich, zu sagen, das Leipzig-Spiel ist das, was wir gewinnen müssen, weil er natürlich auch weiß, wo die Gefahr droht. Und damit kommen wir jetzt zum.
Oh, jetzt wird's spannend.
Spiel Frankfurt gegen Leipzig, beziehungsweise Leipzig hat ja zu Hause gespielt. Mhm. Und jemand, der das über 90 Minuten gesehen hat, sitzt ja hier bei uns. Nico.
Nee, zweimal.
Nein.
Also ich maß mir nicht an, etwas. Ich habe mich halt, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt, sage ich jetzt gerne nochmal öffentlich hier. Ich habe mich sehr darüber, war sehr enttäuscht, dass ich keine Emotionen von Eddie in unserer WhatsApp-Gruppe gekriegt habe, nachdem das 1-0 gefallen
ist. Ich hatte mehr Emotionen gleich als du. Antwortet
keiner und bla und so.
Ja. Habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Würde ich mir mehr Emotionen. Hattest du denn Emotionen vom Fernseher, als du es geguckt hast? Ja. Oder warst du angespannt?
Kennst mich doch.
Ja.
Erzähl. Ich war ganz entspannt.
Wie waren die 90 Minuten für dich?
Ja, schön. Ich war mir sicher, dass wir gewinnen werden vorher. Das habe ich sogar Noah schon geschickt.
Warum?
Weiß ich, hab ich einfach ein Gefühl gehabt, weil die Eintracht gut ist gegen gute Mannschaften und schlecht ist gegen schlechte Mannschaften. Keine Ahnung, weil ich so eine, die waren platt Ende der Hinrunde und jetzt sind die spritzig und ich glaube auch einfach, dass, ich weiß, ich hatte einfach ein gutes Gefühl nach 7 Minuten dann das Tor. Und wir brauchen natürlich nicht drüber reden, dass das auch irgendwo ein glücklicher oder sagen wir mal ein dreckiger Sieg war, weil danach so eine Abwehrschlacht mehr oder weniger entstanden ist. Die Eintracht hat sich dann nach dem 1-0, das sehr schön rausgespielt war, tolle Flanke von Nkunku auf Knauf, an sich doch sehr stark zurückgezogen und ich möchte fast sagen den Bus geparkt und aufs Kontern versucht. Mir war das auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Also die haben sich da schon ganz schön reindrücken lassen, gerade dann nach dem Tor. Da habe ich ja echt gedacht, so, okay, wie lange geht das gut? Es wirkte für mich so, als ob man da schon fast um den Ausgleich bettelt, weil wirklich ein Angriffslauf nach dem anderen kam, dann immer diese schnellen Ballverluste. Wenn man dann mal einen Ball hatte, dann wurde wieder schlampig gespielt und dann war direkt wieder Angriff. Aber man muss sagen, die Eintracht hat wirklich eine stabile Abwehr und auch einen guten Torwart diese Saison. Es ist nicht leicht, das sieht man ja auch an der Tabelle und an den Toren und so weiter.
Und war ja auch lange Zeit ungeschlagen, die Eintracht. Also es ist nicht so leicht gegen die Eintracht, wenn die im Kollektiv verteidigen, Tore zu schießen. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Also mir ist es dann auch zu einfach, wenn man sagt, ja, Leipzig hat die Chance, weil so krass viele Superchancen hatten sie. Sie hatten natürlich schon Torchancen, aber die Eintracht hat das wirklich auch super wegverteidigt. Das muss man dann einfach auch mal, finde ich, kann man auch mal lobend erwähnen, wenn eine Mannschaft im Kollektiv so kompakt und gut verteidigt. Natürlich hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass man noch ein bisschen mehr Spielakzente irgendwie schafft, weil am Ende muss man sagen, kann Openda schon mindestens 2 Tore schießen oder so. Und da kannst du nicht immer davon ausgehen, dass Trapp da irgendwie noch seine Hände da irgendwie dazwischen hat. Also insofern, klar, irgendwo auch ein glücklicher Sieg, aber auch ein dreckig erarbeiteter Sieg. Und das muss dann auch mal sein. Und 3 Punkte in Leipzig ist natürlich super, weil jetzt kommen diese vermeintlich leichten Gegner bei der Eintracht. Wir haben ja jetzt schon oft drüber gesprochen, dass die einen relativ einfachen Saisonauftakt hatten. Und da wird sich jetzt dann mal so das wahre Gesicht zeigen, weil jetzt hat die Eintracht natürlich Blut geleckt. Weil jetzt sind sie auf Tuchfühlung sowieso mit den internationalen Plätzen, aber Stuttgart hat verloren. Leipzig jetzt ein schweres Spiel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die da jetzt auch sogar auf die Top-4-Plätze schielen. Und das wahrscheinlich auch noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden. Man kann auch sagen, die 9, vielleicht noch mal ganz kurz zu Kalajdzic und Van de Beek. Van de Beek wirkte noch sehr wie so ein bisschen wie ein Fremdkörper, muss man ganz klar sagen. Man hat hier und da mal schon gesehen, dass der schon mit dem Ball umzugehen weiß, aber der war noch nicht eingebunden. Er wurde in der ersten Halbzeit, glaube ich, fast gar nicht angepasst, weil er irgendwie auch nicht so richtig schon, ja, seinen Platz da gefunden hat. Ich fand es aber cool, dass er von Anfang an direkt gespielt hat. Es liegt natürlich jetzt auch so ein bisschen daran, dass da jetzt 3 Stammspieler von der Eintracht beim Afrika-Cup sind. Und Kalajdzic hat jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht, aber da hat man schon gesehen, dass der was mitbringt, was die Eintracht halt nicht hatte. Also ich behaupte auch, dieses Tor von Knauf wäre vielleicht so nicht gefallen, wenn Kalajdzic nicht da vorne schon 2 Abwehrspieler mehr oder weniger auf sich gebunden hat, wodurch diese Flanke überhaupt erst so da durchrutschen konnte in den Strafraum, weil natürlich jetzt ist es so, wenn dann Kalajdzic mit 2,1 Meter im Strafraum ist und die Flanken kommen, dann müssen die Innenverteidiger da hin. Wenn dann Marmoush steht, also abgesehen davon, dass dann die Eintracht keine Flanken schlägt, ist das halt schon noch was anderes. Und das merkt man schon, dass das dem Spiel noch mal eine neue Komponente gibt. Plus, ich muss auch sagen, also der hat ein paar Mal den Ball schön gepflückt, gehalten, weiterverteilt. Also genau das, was du dir von so einem Wandstürmer eigentlich auch versprichst. Das ist halt einfach noch mal ein Element, das wir eigentlich in der Hinrunde überhaupt nicht hatten. Also insofern finde ich das gut. Und ja, dann mal gucken, wenn dann die Afrika-Spieler zurückkommen. Skiri, Chaibi, Marmoush, dann hat die Eintracht schon echt einen richtig geilen Kader, finde ich. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Stürmer im Winter. Mhm.
Lass uns mal beim Spiel bleiben, ja. Weil
31:5 Torschüsse.
Ja, ich möchte einmal dir zustimmen. Sehr gute Ausführung alles. Ich möchte dir auch zustimmen. Ich fand das auch genauso mit Van de Beek und Kalajdzic, habe ich auch gesehen. Weil Kalajdzic hat ja auch einmal zu mal so einen langen Ball bekommen und dann hat er den irgendwie nach links oder rechts abgelegt und dann kam er nochmal so ein bisschen Entlastung. Dann konnte Eintracht nachrücken, konnte einen Konter spielen. Das war, glaube ich, ein sehr wichtiges Element, dass du auch mal wirklich für Entlastung sorgen konntest. Und als er dann rausgegangen ist nach 60 Minuten, gab es das ja gar nicht mehr. Also dann war Eintracht wirklich nur noch hinten drin. Ein Gang kam dann, glaube ich, rein, habe ich das richtig im Kopf? Da war er dann gar nicht mehr zu sehen vorne. Und von Van de Beek kam auch eigentlich wenig bis zur 60. Minute. Und da würde ich dann schon noch mal ein bisschen widersprechen, weil ich fand schon, dass Leipzig dann sehr, sehr stark die Eintracht hinten reingeschnürt hat. Und man hatte irgendwie das Gefühl, das kann nicht gut gehen. Es ist am Ende gut gegangen, was an Trapp hauptsächlich lag, fand ich, und halt an der schlechten Chanceverwertung von Leipzig. Du hast ja schon die Openda-Chancen genannt. Der hatte ja eigentlich 2 Dinger machen können, auf jeden Fall. Dann gab es noch in der ersten Halbzeit schon dieses Ding von Šeško, wo du dir auch denkst, wie schafft er es da über den Ball zu treten, völlig freistehend im Strafraum, wenn er die Jobbeschreibung Stürmer hat. Aber da haben sie schon mit der auf der Rasierklinge getanzt, die Eintracht.
Ja,
du hast also ja gerade schon 31
Torschüsse, also das ist absurd viel. Und Eintracht hat 5, ne? Da ist schon einiges auch zusammengekommen. Natürlich, wenn du dann einzeln in Führung gehst, das hilft dir. In dem Fall auch, aber das hätte auch anders ausgehen können, muss man ganz klar sagen. Abschluss war einfach nicht gut genug. Dann aber
auch ein bisschen Kreativität, das haben wir ja immer wieder das Thema bei Leipzig, auch wenn sie diesmal schneller gepasst haben und es nicht so war, dass sie wieder einen Ball, Fuß auf den Ball und dann 5 Sekunden verstreichen lassen, waren sie schneller, aber irgendwann kam ja auch nichts mehr außer Flanken und Flügelattacken. Irgendwann immer Ball raus zu Raum oder Verlagerung raus zu Henrich. Und dann kamen die Flanken, auch die haben über 30 Flanken geschlagen und von diesen Flanken war wirklich gar nichts. Da war nichts dabei, was irgendwie Torchancen gemacht hat. Haben sie nur ein paar Ecken rausgeholt. Das war vielleicht noch das Gute, aber auch aus, wie viele Ecken hatten sie?
15.
15 Ecken. Und daraus haben sie aber auch dann 2, 3 Halbchancen gehabt. Auch da kannst du, glaube ich, mehr rausholen. Da kannst du nochmal die Eintracht-Abwehr wirklich loben, weil diese Kopfbälle, die haben sie wirklich alle, die haben sie alle wegverteidigt. Da waren Patsche und Koch, waren jedes Mal da und haben das alles weggemacht, was da Leipzig reingespielt hat.
Ja,
ja.
Aber trotzdem, also, mit den Chancen musst du halt irgendwann das 1-1 machen, dann ist das Spiel anderes.
Das ist für die Eintracht natürlich ein Big Win gewesen, weil Eddie hat es ja auch tabellarisch gerade schon so ein bisschen eingeordnet. Natürlich da oben noch alle Chancen bestehen zumindest mal auf Platz 4 und sie haben mit einem direkten Konkurrenten sich jemanden noch in Augenhöhe gehalten durch diesen Sieg.
Also wenn jetzt Leipzig gegen Leverkusen verliert und die Eintracht gewinnt, sind es halt auch nur in Anführungsstrichen 3 Punkte. So.
Und wenn du das Spiel halt verlierst, dann ist die Eintracht bei 24 und Leipzig bei 36, dann ist es genau das Gegenteil. Also das war, was das angeht, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Du hast es erwähnt, auch Stuttgart hat verloren. Von daher ist noch alles drin. Frankfurt ist jetzt wieder absolut auf Tuchfühlung und sind tabellarisch voll im Rennen. Und du sagst es ja auch, je länger diese Mannschaft so zusammenspielt mit den ganzen Neuzugängen, desto besser sollte sie eigentlich auch funktionieren. Sind auch nicht so gut in die Saison gekommen, ne, damals und jetzt in der Rückrunde dann direkt mit einem.
Also es ist durchaus denkbar, dass die in der Rückrunde durch auch die Verstärkung und auch das jetzt natürlich der Umbruch schon und das Eingespieltsein so ein bisschen besser ist. Also kann man schon überlegen, ob sie nicht vielleicht noch mehr Punkte in der Rückrunde holen als in der Rückrunde. Sind auch nicht mehr in 3 Wettbewerben drin. Muss man halt einfach mal gucken, ist immer schwer zu sagen. Also so einfach kann man das nicht immer ausrechnen. Aber ich glaube schon, dass man auch bei der Eintracht eine gewisse, dass man zumindest diesen internationalen Wettbewerb jetzt unbedingt forcieren will. Und
Sie wollen natürlich die Spiele gewinnen. Ich meine, das ist auch absurd. Wir müssen auch nicht rüber, dass es ein Underdog ist. Die Eintracht hat eine historisch gute Ausgangsposition derzeit mit dem ganzen Geld und auch mit der Gemengelage da in der Bundesliga, dass sie da einfach eine gute Rolle spielen wollen, aber auch müssen. Es gibt keine Ausrede, finde ich, die man in Frankfurt anführen kann. Die sind jetzt keine Underdogs mehr. Die haben Möglichkeiten, die andere Vereine nicht haben, muss man einfach auch ganz klar mal sagen. Und von daher ist da auch eine Menge zu erwarten. Es ist jetzt.
Na gut, sie brauchen ja Möglichkeiten, die besser sind als die von den Top 5.
Ja, und zum Beispiel, sie müssen wir nicht drüber reden, dass sie am Ende der Saison vor Stuttgart landen müssen. So, das ist ja völlig klar.
Müssten, ja.
Ja, genau, ist ja so. Du kannst ja nicht in einem Atemzug sagen, Leverkusen, Bayern und Leipzig haben ganz andere Möglichkeiten und Dortmund und dann außer Acht lassen, dass Frankfurt aber auch nach diesen Vereinen auf Platz 5 kommt, ne? Also
ja, und Stuttgart auf 6.
Nee, das sehe ich anders. Stuttgart spielt jetzt super, aber die haben letzte Saison Relegation gespielt.
Transfermarkt irgendwie den 6 teuersten Kader.
Ja, aber trotzdem.
Und Wolfsburg ist ja auch noch da.
Ja, aber auch das ist ja kein funktionierendes System. Also ich meine nur, Frankfurt ist kein Underdog, die gehören für mich nach den.
Ich sag nicht, dass die ein Underdog sind. Ich sag nur, es gibt ein paar Vereine, die finanziellen Möglichkeiten wie die Eintracht haben.
Ja. Aber die sind schon da, sagen wir, wo sie hingehören eigentlich, bis auf Stuttgart.
Genau.
Also die, wo Dortmund, dass Dortmund Leipzig noch höher haben, ist klar. Aber
schön, dass ihr die Eintracht immer so kritisch seht und so.
Was? Exakt das Gegenteil von kritisch.
Ja, doch, immer so ein bisschen.
Nein, überhaupt, das ist ja das Gegenteil, wenn ich dem Verein attestiere, dass er für mich auf Platz 5 gehört.
Ja, ihr wollt so meinen Überraschungstipp schon.
Ja, genau.
Das ist der größte Quatsch.
Aber für mich ist jetzt noch die Frage, und das hast du aber auch gerade schon gesagt, was machen sie gegen Darmstadt? Weil sie haben auch gegen Bayern gewonnen, dieses 5-1. Sie haben auch 3-3 gegen Dortmund gehabt.
Gegen diese tiefstehenden Gegner, die sich aufs Konter konzentrieren.
Dann kommt Darmstadt, dann kommt Mainz, glaube ich. Und das sind jetzt mal 2 Gegner, die da so
richtig Benchmark
dann sind.
Aber da müssen sie dann meiner Meinung nach, und das ist eben genau das, was ich meine, so da müssen sie dann jetzt auch zeigen, dass sie da oben reingehören. Wenn du in die Top 5 oder Top 4 sogar willst, dann musst du halt einfach gegen Darmstadt gewinnen. Da bin ich total bei euch, da gibt's dann keine Ausrede mehr. Da musst du dann einfach abliefern. Und wenn du es dann sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde nicht schaffst, Punkte oder 3 Punkte gegen solche Vereine zu holen, dann will ich auch kein Gejammer mehr hören, weil
ja, gut, da sind wir uns einig. Aber gegen Darmstadt haben sie ja auch in der Hinrunde gewonnen, ne, meinte ich. Aber es war ein ziemlich gequältes 1-0 oder sowas. Das war auch nicht schön anzuschauen. Yo, was schön anzuschauen ist, ist, wie es hier weitergeht. Und wenn ihr in diesen Genuss kommen möchtet, dann bleibt ihr am besten dran. Wir machen eine klitzekleine Pause und dann geht's hier weiter mit so Krachern wie zum Beispiel Gladbach gegen Stuttgart. Willkommen zurück bei Bundesliga. Wir haben noch einiges im Gepäck für euch. Was guckst du? Was blendet sich die?
Ist so hell.
Setz mal die Mütze auf, ja. Ja,
ist besser.
Ah, jetzt besser, ne?
Jetzt ja. Ist besser.
Sehr Woran schön. Weißt du, wie der VfB Stuttgart gespielt hat?
Weil es übertragen wurde.
Ja, das auch.
An den Nachrichten von Noah Platschko.
Genau. Ja. Noah Platschko vor dem Spiel hat er mir Nachricht um Nachricht geschrieben und dann plötzlich, als ich dann während des Spiels geantwortet habe.
Darf ich mal ganz kurz eine Frage stellen? Quatscht ihr euch auch so viel vor am Spieler?
Nee, also er ist hartnäckig, aber ich bin so.
Du ignorierst ihn.
Nein, ich ignoriere ihn nicht als Person, nein, sondern weil ich bin einfach kommunikativ überladen und kann dann nicht auf alles immer
also
so.
Also du ignorierst ihn. Wie ist mit dir? Ja.
Nils kommuniziert mit niemandem. Das ich ist rede mit keine Noah, Besonderheit ich rede von deiner bei Noah.
Kommunikation da.
Ja, er schreibt mir dann ab und zu, ich antworte so wie ich immer antworte, einsilbig.
Du bist so gut heute.
Aber das ist halt, Noah öffnet die Tür immer, und indem er.
Ich antworte, wenn ich Zeit habe, aber manchmal antworte ich nicht, da habe ich keine Zeit, das schreibe ich dann am nächsten Tag, sorry. Genau.
Aber was Noah halt macht, ist, der guckt auch,
aber du merkst,
was interessiert einen.
Ja, aber du merkst schon, der schreibt uns allen
ja,
vier.
Ja,
ne?
Aber nicht
nur um irgendwie
nein,
in diese,
allen. Auch so ein.
Ja, aber, ich weiß, aber hier. Auch,
nee, aber nicht nur wir.
Er ist auch ein Noah. So genau. Aber der Noah, schreibt halt, jetzt hör doch mal zu.
Ja, ich höre das.
Du hast jetzt wegen deines Brots zu viel Energie in dir.
Ein bisschen musste ich ja wieder rausholen, zack.
Ja.
Kannst du jetzt so auf- oder absetzen?
Das ist ja unfassbar hier. Was ich sagen wollte, ist, Noah schreibt immer was über den Verein, für den man Gefühle hat. Mhm. Ja, schreibt er über den HSV und so weiter, weil er natürlich hofft, dass man, das ist so wie jemand fragt, der fragt, wie geht's dir, weil man eigentlich gefragt werden möchte, wie es einem selber geht, damit man erzählen kann. Und dann öffnet er die Tür und dann will er natürlich auch über Stuttgart sprechen.
Ja, ich glaube, ich hab das abgebrochen bei ihm, weil ich beleidige ihn immer nur wegen Stuttgart die ganze Zeit.
Zu Recht.
Ja, aber muss ja nicht. Er ist ja einfach ein Typ, der mit vielen mit Leuten schreibt. Muss ja nicht jeder so Sozialklemmi sein wie wir hier.
Investigativ,
ja. Drei Nachrichten im WhatsApp-Chat pro Woche.
Ja, alle bis auf Nico.
Ja, ist ja so.
Und er möchte eigentlich über den VfB Stuttgart sprechen. Darauf wollte ich
hinaus. Ja, und jetzt am Wochenende wollte er plötzlich nicht mehr über den VfB Stuttgart
sprechen. Und jetzt am Wochenende wollte er nicht mehr über den VfB Stuttgart sprechen. Das Ausbleiben von Nachrichten ist immer ein Indikator dafür, wie es um den VfB steht. In diesem Fall haben sie in Gladbach verloren. Und zwar fing das Ganze schon sehr schlecht an in der, war das die erste Minute, ne? Ziemlich schnelles Tor von Hack, der nach einem Ballgewinn schnell umgeschaltet über Rocco Reitz, ne? Der dann.
Rocco Reitz ist
geiler ein Name.
Rocco Reitz.
Bester Name.
Reizfigur rechts auf Hack in den Lauf, der dann ins lange Eck aus spitzem Winkel an Nübel vorbei, das frühe 1-0 für Gladbach erzielt hat. Und dann war es so, dass Gladbach auch so, ja, lass Stuttgart mal machen. Also die haben sich schon dann auch auf ihre defensiven Aufgaben so ein bisschen konzentriert, haben dennoch relativ früh auch wieder durch Hack in der 19. Minute dann das 2-0 gemacht. Ja, und dann hat Stuttgart nicht so richtig mit diesen etwas tiefstehenden Gladbachern was anzufangen gewusst. Es hat dann bis zur 55. Minute gedauert, als Joscha Wangnummern ein seltenes Tor erzielt hat. Ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, viele Scorer zu sammeln, aber hat dann mal mit seinem schwachen linken Fuß da so einen richtigen Hammer ausgegraben.
Ausgerechnet.
Warum?
Ja, einfach nur so. Das sagt man doch dann, wenn jemand das nicht so oft macht.
Das hätte ich früher bei Mathe auch immer gut sagen können. 5 + 4 = 9. Ausgerechnet. Keine Ahnung, was da war. Egal. Jedenfalls hat es nicht gereicht.
Das hat auch nicht gereicht, eben. Für den letzten Applaus. Ich finde aber an dem Spiel übrigens total interessant. Also Stuttgart hat ja trotzdem Chancen, ne? Ja. Und Stuttgart hat die ganze Zeit schon Chancen. Und bisher haben sie ja Mannschaften aus der Halle gebombt die ganze Zeit. Jetzt sind sie mal in den Rückstand gekommen und ich habe das Gefühl, natürlich kann Gerasi-Punkt auf jeden Fall ein Faktor sein. Aber da wird dir direkt mal zum Verhängnis, dass du die Dinger nicht nutzt, die Chancen nutzt. So, also, und jetzt sind es nur noch. Also, ist das absteigender Ast?
Ja, Abstiegskandidat Nummer 1 für mich, ja.
Nee, ist schon
okay. Champions League ist weg.
Also sie hatten ja die Chancen, wie du gerade gesagt hast. Aber sie haben am Anfang gepennt. Also da waren wieder diese typischen VfB-Defensivfehler, die man erst aus der vergangenen Saison kennt. Eben im Umschaltmoment nicht da, Fehlpässe dann auch im Aufbau. So ein bisschen ärgerlich aus deren Sicht. Wären er dann beinahe trotzdem nochmal zurückgekommen. Und da war dann die Chancenwertung vorne einfach nicht on point. Also Undav hat er dann, glaube ich, 2-3 große Möglichkeiten, die er einfach nicht macht. Und wenn er die macht, dann drehen sie das Spiel.
Warum Pfosten?
Weil er wirklich, ich hab's ja gerade nochmal drin, 12-1 Torschüsse halt zwischen dem 0-1 und dann der 80. Minute. Und dann hat dann irgendwann Stuttgart aufgemacht und dann gab's wieder Konter von von Gladbach. Aber Gladbach hat zwischen der, ich guck mal hier, 23 Minuten oder sowas und dann der 83. hatten die keinen einzigen Torschuss.
Es gab einfach 71% Ballbesitz für Stuttgart. Ja,
weil halt Gladbach nur sich hineingestellt hat, haben auch ganz clever es immer wieder geschafft, Milot zu ärgern, im Mittelfeld zu stören, aber an und für sich war das Tiefstehen und dann hoffen auf Gott und ja, sehr ärgerlich für Stuttgart, dass sie halt ohne Gyökeres einfach die Tore nicht machen. Ja. Auch ja, wenn das ja. Sebastian Hoeneß dieses Fass nicht aufmachen möchte, aber es ist leider das Fass, was man da nur aufmachen kann, wenn man sich die Bilanz dieser Saison anguckt, in welchen Spielen Stuttgart eben unter den Erwartungen geblieben ist.
Immer wenn er nicht da war, haben sie verloren. Immer wenn er nicht da war, haben sie verloren.
Immer jedes Mal?
Ja. Ja, das ist natürlich ein Faktor, den kann man jetzt nicht ausklammern. Klar möchte der Trainer da nicht drüber sprechen, sonst hast du dieses Narrativ etabliert und da geht es immer nur darum, oh, ohne Gyökeres, ohne Gyökeres. Und dann, das ist ja auch nicht gut für die Geschichte und glaube ich auch für die Stimmung so. Man versucht das natürlich so ein bisschen wegzuschieben. Aber es ist nicht zu verneinen, dass Gyökeres natürlich in der Hinrunde ein großer Faktor war und Undav muss jetzt diese Lücke füllen. Ist jetzt nicht mehr Gyökeres und Undav, sondern das konzentriert sich natürlich jetzt viel auf ihn. Er wurde auch sehr gehypt, über Nationalmannschaft gesprochen und jetzt muss er abliefern. Das ist jetzt der Moment, wo natürlich die Erwartungshaltung auch dementsprechend groß ist. Und das ist, glaube ich, jetzt auch der Moment, wo sich dann so ein bisschen entscheidet, okay, hat er die Klasse? Ne? Im März ist Nationalmannschaft. Geht die Reise weiter? Oder muss man irgendwann sagen, ja, okay, das war vielleicht ein Aufflammen, aber konstant kann er das nicht zeigen. Da wäre jetzt eine gute Gelegenheit gewesen. Wenn er von diesen Chancen ein, zwei Dinger macht, dann bist du dabei, Gyökeres vergessen zu machen. Jetzt natürlich ist es schwierig, aber man muss auch sagen, Gladbach zu Hause hat das dann auch nach diesem frühen 1-0 sehr defensiv weggespielt. Und vor allem auch die Ballverluste, ne? Also das 1-0, da hat Gladbach also gestört, ist ins Gegenpressing gegangen und hat einfach Stuttgart zu Ballverlusten gezwungen und hat dann die Räume genutzt, hat schnell gespielt. Und das ist halt auch die Gefahr, wenn Stuttgart Bälle verliert und in diese Kontersituation gerät. Das ist ja auch bekannt sozusagen, wenn du so diesen Spielstil durchziehst, dann darf dir das halt nicht passieren. Du darfst halt nicht in diesen Situationen die Bälle verlieren. Und das ist ihnen halt passiert. Mhm. Und da kannst du über Gyökeres reden und über Undav reden und über Chancenverwertung reden, aber du musst halt auch über die Entstehung der Gegentore sprechen.
Klar. Du musst das natürlich dann einen du kämpfst den Berg hinauf, sagen wir mal so, wenn du schon 2-0 nach 18 Minuten hinten liegst, weil du eben dann in diesen Situationen gepennt hast. Das ist ja der alte VfB, wie wir ihn aus der vergangenen Saison kannten, wo sie auch dann in der ersten Saisonhälfte zumindest keinen schlechten Fußball gespielt haben, aber immer wieder sich dann eben durch kleine Fehler, Dummheiten selbst um den Lohn betrogen haben. Und genau so ein Spiel war das. Es war jetzt nicht der VfB 2.0 diese Saison, sondern das war halt wirklich VfB 1.0 mit so leichten Schwächen im Spielaufbau, haben sich im Zentrum so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen und dann vorne die Chancen nicht gemacht und hinten in Scheinminuten, Momenten gepennt. Mhm. Traurig aber war. Wollen wir hoffen für den VfB, dass das nur so ein Ausrutscher war und dass das nicht die neue Gewohnheit ist. Weil ansonsten ist der Höhenflug dann doch relativ schnell vorbei.
Ja, ehrlich, also ich habe hier mal ein bisschen auf die nächsten Termine geguckt und das kannst du ja mit jeder Mannschaft immer durchspielen, aber das ist so Bilderbuch gezeichnet für in den nächsten 4 Wochen entscheidet sich die Saison. Mit in Bochum, zu Hause gegen Leipzig, in Freiburg und dann Leverkusen im Pokal und dann ist der Afrika-Cup vorbei. Und entweder du hast das alles da verspielt und spielst dann noch natürlich toll für Stuttgart um die Europa League, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber dieses ganz große Hype-Paket ist dann erstmal abgekühlt. Oder du fängst es auf und ärgerst Eintracht Frankfurt, weil die hinter dir herrennen müssen.
Der Fluch der guten Tat, ein bisschen. Ja. Weil natürlich eigentlich, wenn du vor der Saison dem VfB-Fan, dem Durchschnitt gesagt hast, ihr werdet Neunter und zwischendurch seid ihr ganz vorne mit dabei, die hätten es ja alle genommen.
Ja, hundertprozentig.
Also jetzt trotzdem der Fluch der guten Tat ein bisschen, dass man erwartet, dass sie so weiterspielen, wie sie es in der Hinrunde getan
haben. Ja, vor allem mit der Hinrunde hoffst du dir ja auch in Leverkusen im Pokal noch irgendetwas. Vielleicht wirst du da noch was. Deswegen sage ich, das ist ganz interessant. Die nächsten 4 Wochen, die kalte, ekelhafte
die Januar. Wird selbst wenn sie nicht Champions League spielen, ziemlich sicher sich für einen internationalen Wettbewerb. Wer soll sie denn noch einholen? Freiburg und Hoffenheim?
Gladbach ist schon dran.
Und Frankfurt und Dortmund und Leipzig reicht ja. Dann bist du Sechster. Ja gut, Sechster reicht auch noch, glaube ich, für Europa
League. Also es müsste Freiburg oder Hoffenheim müssten Stuttgart einholen. Und da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass die so viel besser spielen diese Saison. Also da fehlt mir der Glaube.
Ja, aber Freiburg hat sich ja wieder besonnen auf das, was sie...
Aber gab es da nicht auch mal unter Armin Fee bei Eintracht Frankfurt diese Saison, wo sie in der Hinrunde so mega geil waren und dann auch Champions League Kurs und dann in der Rückrunde aber sowas.
Man die ja fast immer bei der Eintracht die Rückrunde abschenken.
Ja, dann sind sie aber auch, glaube ich.
Bei Skibbe sind sie abgestiegen von Rang 4 oder 5 in der Hinrunde auf Abstieg.
Stark. Aber schon recht, 9 Punkte auf Platz 7, das ist schon eine Menge Holz, da muss Stuttgart schon.
Und man darf ja nicht eine Menge spielen. Die haben ja jetzt auch gegen Gladbach nicht komplett Kacke gespielt. Und also ich sehe jetzt da noch nicht, dass Stuttgart jetzt komplett auseinanderbricht. Wenn die jetzt einen Dreier holen oder so oder gut spielen gegen Bochum. Also noch mache ich mir keine Sorgen um den VfB Stuttgart. Auch wenn es vielleicht am Ende dann nicht die Champions League ist. Ist vielleicht auch, wenn man so mal mit Blick auf Union guckt, vielleicht auch nicht so schlimm. Natürlich will man's.
Aber ja, auch mal einen Blick auf
willst auch die Noah, Kohle und ganz so. Gut,
wenn die nicht
ja, ich meine natürlich, ich sag nur, es wäre jetzt kein Weltuntergang, wenn am Ende, wenn du aus der Relegation in die Euroleague gehst.
Das sind 30 Millionen, ne? Ist, glaub ich, schon so Kohle.
Ja, ist aber du so musst ja
auch, das ist ein Game Changer.
Ja, es kommt drauf an, weil du musst dann diese Kohle auch in Kader und Gehälter und so weiter stecken und dann hast du, siehst du ja bei Union.
Und wir reden nicht gut drüber, aber Sommer Champions League Reform. Das ist ja auch nochmal.
Was heißt das?
Ein bisschen mehr Kohle einfach.
Naja, gut.
Und 5 rein wahrscheinlich, ne? Stand jetzt, ne?
Ja.
Ja, aber das müssen sie jetzt erstmal durchziehen. Da gibt es jetzt ja auch einige Paarungen, wo sich deutsche Vereine verabschieden könnten aus der Champions League. Stimmt, und dann.
Ja. Aber wenn wir jetzt mal, weiß nicht, was jetzt als nächstes, aber wahrscheinlich Union, Freiburg könnte man ja machen. Jedenfalls, wenn ich sehe, dass Union einen Kevin Vogt holt und dem mehr Geld bietet als in Hoffenheim, wo der seit 180 Jahren irgendwie gespielt hat, und ein Leader und, glaube ich, Kapitän war, das zeigt ja schon, dass das Gehaltsgefüge bei Union auch sich komplett verändert hat.
Weißt du, ist das bewiesen, dass er quasi da mehr Gehalt jetzt kriegt als
ja, vorher? Ja, ist wohl so ein, die haben ihn ja auch für, der ist 32, die haben ihm, glaube ich, einen Rentenvertrag gebunden, deshalb wollte er ja auch unbedingt wechseln. Und wohl deutlich mehr bezogen als in Hoffenheim. Das ist ja schon mal eine Ansage für einen 32-Jährigen. Mir ist klar, dass sie nach Bonucci wahrscheinlich den wieder so ein, also einfach einen Bedarf auch hatten an so einem Spieler, der in der Zentrale, in der Dreierkette gut spielen kann. Da ist Kevin Vogt natürlich auch prädestiniert für. Aber trotzdem zeigt das einfach, was Union an Kohle raushaut für Spieler.
Es wäre aber interessant, um zu wissen, ob sie damit vielleicht sogar Gehalt einsparen, weil er das Gehalt
von Bonucci übernimmt. Ja, aber trotzdem, der wird auch ein Bonucci wird richtig ordentlich Kohle gekriegt haben. Ja. Und
ja, aber das stimmt schon. Und da sind wir wieder bei seinem Champions-League-Argument. Kaum hast du das Champions-League-Geld, kannst du jedem Spieler durchschnittlich 1 Million mehr geben.
Ja, aber das ist auch wieder, also erstmal, ja, sie haben sich verjüngt auf der Position, muss man auch mal ganz klar sagen. Also das ist ein Generationswechsel, dass du einen Bonucci jetzt austauschst gegen den Vogt, ist auch eine Entscheidung für die Zukunft. Und ja, der ist erst 32. So. Aber
mach deinen eigenen Witz nicht kaputt.
Ja, du hast recht. Aber ich möchte gerne weiterreden.
Ja, mach.
Der Transfer ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Weil jetzt haben die sich sortiert, haben sich einmal geschüttelt, jetzt ist dieser Traum vorbei, der Feenstaub verlässt mit dem Schütteln den Körper Union Berlins und man ist wieder in der harten, traurigen, matschigen Realität angelangt und die heißt Abstiegskampf und die heißt auch wieder hässliches Spielen und Union kann wieder Union sein. Keine Erwartungshaltung mehr. Und jetzt hast du da einen Vogt drin, der genau das verkörpert. So diese Galligkeit, diese Kantigkeit, der will es nochmal zeigen, so der kann da abliefern und steht natürlich nicht für Yoga Bonito, sondern der steht halt, ja, come on. Ich glaube, der tanzt da jetzt durchs Mittelfeld oder was?
Der kann schon gute Pässe spielen, der ist schon gut im Spielaufbau.
Ja, aber come on.
Der tanzt nicht durchs Mittelfeld, aber ist auch Verteidiger.
Ja, eben. Also das ist, der passt schon, finde ich, also das ist schon auch ein Signal, wie du spielen willst.
Aber mach ihn nicht, ich hab das ein bisschen Mühe jetzt, der wird jetzt so ein bisschen zum Dinosaurier hier erklärt aufgrund seines Alters, aber darfst auch nicht vergessen, der wurde in Hoffenheim schon 2-mal aussortiert, der wurde nach Bremen abgeschoben damals.
Klassenerhalt gesichert.
Ja, eben.
Ja, wo dann er,
aber ganz ehrlich, ich verstehe, also ich habe damals nicht verstanden, warum sie ihn bei Hoffenheim weggegeben haben, weil der einfach für Werder Bremen in der Situation ein Game Changer für Verteidigung, also für den Kasten sauber halten und für eine Mannschaft irgendwie über diesen Punkt hieven. Deswegen kann ich den Transfer zur Union schon voll verstehen, auch mit 32. Ich finde, das ist, und der hat ja in Hoffenheim den 6. Frühling gerade also gehabt. Also ich finde das für Union Berlin, die Situation in dem Verwirklichen vollkommen richtigen nachvollziehbaren Transfer.
Ja, ist halt nur, ich hätte es halt in der Hinsicht komisch, finde ich es komisch, weil jetzt zum Beispiel am Wochenende Vogt zentral in der Verteidigung gespielt hat und Knoche dann rausgeschoben wurde. Das kann ich nicht ganz folgen, warum sie die ganze Saison versuchen, Knoche so ein bisschen rauszuschieben. Okay, hat er auch verletzt gefehlt eine Zeit lang, aber eigentlich der hat ja jahrelang da gut funktioniert in der Zentrale als Abwehrchef. Aber vielleicht wollen sie einen neuen Akzent setzen und Vogt darfst du auch nicht unterschätzen, denn man spielt gute Pässe im Spielaufbau. Also klar, Bonucci ist unter den Erwartungen geblieben, hat man ja auch so ein bisschen erhofft, dass er das jetzt auch mitbringt, so diese Erfahrung und gute Pässe. Und Vogt bringt das aber auch mit, beides. Also
man sagt ja
und ist auch noch ein Typ, das war ja auch schon immer so, der auch mit seiner Meinung nicht vom Berg hält. Also jemand, der ja auch dann sich vor die Kamera stellt im Zweifelsfall, vielleicht in der Kabine nochmal einen Akzent setzt.
Also, aber ich war ja dabei zu sagen, dass ich das nachvollziehbaren Transfer finde. Ja. Ich weiß gar nicht, warum du mich da.
Es klang so bei dir, weil du auch diese Altersgags mit eingeschaltet
hast. Ja, weil ich halt, weil das natürlich
32 und das Gehalt und ich denke,
ja, wow, weil schon okay bei Union, weil der Weg bei Union, der Gag ist der grundsätzliche Weg bei Union, der ja schon auch nicht unbedingt der ist, wir setzen auf die Jugend und versuchen dann aus der Position, aus der wir jetzt kommen, neue Talente anzuwerben, die wir dann, also der Frankfurter Weg, für mehr Geld verkaufen, um die nächste Stufe zu erklimmen, um dann wieder interessanter zu werden und so weiter. Das ist ja ein völlig gangbarer Weg. Und Union hat sich aber für was anderes entschieden, die dann halt eher dann so Spieler wie Vogt und Bonucci auch holen. Klar haben sie da vorne auch junge Leute geholt mit einem Hollerbach oder einem Kaufmann, der jetzt aber auch nicht mehr der Typ ist, den du für 20 Millionen verkaufen wirst, das glaube ich einfach nicht. Aber auch in Volland hast du dann halt, der im Spätherbst seiner Karriere ist und so. Ne? Also Roussillon haben sie geholt. Das ist halt das Union-Ding, die holen halt gestandene Spieler im Herbst ihrer Karriere, wo der Wiederverkaufswert einfach nicht so. Das ist halt ein anderes Businessmodell und da passt halt einfach ein Vogt auch rein. Aber du wirst da eben nicht mehr die großen Erlöse erzielen, sondern das ist für den Moment gedacht. Ja, wir leben im Jetzt.
Aber das ist euer Ehren, sie stecken im Abstiegskampf. Ich glaube,
ja, deswegen ist es ein nachvollziehbarer Transfer. Wieso versteht ihr mich alle
falsch? Ist ja okay, aber es ist ja nochmal ein anderer Schnack als ein Volland, der dann noch irgendwie sagt vor der Saison, ich habe Ambitionen, die EM zu spielen. Und ich glaube, Vogt, der weiß halt schon, was er da, auf was er eingeht und dass er jetzt nicht mehr in seinem Leben viele Champions League-Spiele machen wird. Ja. Er ist auch ein guter Mann dafür.
Ja. Genau, er passt voll in dieses Modell, das meine ich ja.
Hey, können wir uns ein bisschen anmeckern, dass wir beide einer Meinung sind.
Warum bist du meiner Meinung?
Aber ich finde,
ihr habt ganz viel aneinander vorbeigeredet.
Das Problem ist ja, dass Union nicht so richtig, selbst wenn sie den Klassenerhalt schaffen, die kommen ja nicht mit diesen Transfers nicht so richtig vom Fleck. Weil dir nach hinten raus dann irgendwann die Kohle ausgeht, wenn du so teure Spieler holst, die zwar vielleicht Soforthilfen sind, aber die du nicht mehr zu Geld machen kannst, wenn du keine internationalen Wettbewerbe erreichst, wo soll die Kohle herkommen, um mittelfristig nach oben zu kommen?
Wer sagt denn das? Also ich habe das nirgendwo gelesen, dass der jetzt mehr Geld verdient als bei Hoffenheim. Ja, kann gut, ich mir auch nicht vorstellen.
Kannst du mir glauben oder nicht?
Hoffenheim hat ja Champions League gespielt auch eine Zeit lang.
Ja, aber dann recherchier's halt, wenn es mir. Warum soll der sonst zu Union wechseln? Weil, um weniger zu verdienen?
Nö, weil er nochmal einen ordentlichen Vertrag kriegt, weil er bei der Hoffenheim nicht mehr einen Vertrag gekriegt hätte.
Ja, aber was ist ein ordentlicher Vertrag? Mehr Geld?
Noch ein paar Jahre lang Geld bekommen.
Tobi, er kriegt mehr Geld. Das ist das, was die offizielle Meldung ist.
Die offizielle Meldung Union Berlin auf der Webseite. Kevin Vogt, wir zahlen Kevin Vogt mehr Geld. Nein, ich habe es halt aber nirgendwo gelesen, deswegen frage ich
mich. Also, wir könnten jetzt, ich habe es ja gesagt, du könntest mir auch einfach glauben, dass ich es gelesen habe. Darüber nicht diskutieren, ob du es gelesen hast oder nicht.
Nee, aber dir würde ich das grundsätzlich nicht glauben.
Aber wir können jetzt auch darüber reden, ob er.
Er wird mit Sicherheit, wir können uns darauf einigen, er wird ja schon mal nicht weniger verdienen. Also, da kann man sich ja vermutlich darauf einigen.
Kommen wir jetzt mal auf über das Gehalt.
Lass mich doch mal ausgehen, meine Güte. Können wir uns ein bisschen weniger unterbrechen? Er wird vermutlich nicht weniger verdienen, mindestens das Gleiche, und dann ist ja die Chance, dass er mehr verdient, relativ hoch.
Ist ja egal. Genau. Zum Spiel am Wochenende hat jetzt trotzdem Kevin Vogts Ankommen.
War sein Geld wert, ist die Frage.
Hat es jetzt am Wochenende noch nicht so unendlich viel gebracht.
Ja, sie haben die Null gehalten.
Sie haben die Null gehalten, aber auch mit sehr, sehr viel Glück. Also das war wirklich Freiburger Unvermögen. Freiburg hatte in diesem Spiel Chancen, um das Ding eigentlich 3-0 zu gewinnen. Mhm. Das war eigentlich ein sehr einseitiges Spiel, fand ich. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie mit einer Fünferkette hinten gespielt, die aber nicht so gut harmoniert hat. Da immer wieder gab es Durchstöße von Freiburg über die Flügel. Weishaupt und Salai haben vorne sehr viel gewirbelt, haben sehr viel Position getauscht, waren da auch dann immer mit dabei. Röhl, der nachgestoßen ist, auch ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Und da hätten sie in der ersten Halbzeit, hätte Freiburg das Ding dann eigentlich gewinnen können. Und dann in der zweiten Halbzeit ist dann Union besser ins Spiel gekommen. Ja, da haben sie dann auch nach den Wechseln so ein bisschen mehr Esprit, fand ich, ein bisschen mehr Kampfgeist. Und Freiburg konnte dann in der zweiten Halbzeit nicht das bestätigen, was in der ersten Halbzeit gezeigt haben, konnten auch keine Akzente mehr von der Bank setzen. Das ist ja aber auch nichts, was Freiburg jetzt unbedingt berühmt ist für, jetzt riesige Akzente von der Bank zu setzen. Aber Und da hast du auch schon gemerkt, dass Union schon noch einen relativ breiten Kader hat, wenn du einen Behrens, wenn du einen Gosens einwechselst. Und dann hast du auch keinen Qualitätsverlust, wohingegen halt Streich da sehr lange gewartet hat mit seinen Wechseln und dann am Ende kamen Lukas Höhler und Maximilian Philipp. Klar, auch gute Spieler, aber eben sehr spät. Und kein taktischer Wechsel mehr, irgendwie das Spiel noch rumzureißen. Aber an und für sich hatte Freiburg da genug Chancen an diesem Nachmittag, um das Spiel zu gewinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sagen muss, eine krasse Leistung von Union Berlin und so typisch Union, dass sie den Gegner vom einen Tor bekamen. Dem war nicht so.
Ja, klar, also dieser Mörderreflex da von Renault gegen Grifo nach diesem Kopfball, das, ja, klar, Freiburg hatte die Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen, in jedem Fall. Sie müssen eigentlich auch dieses Spiel gewinnen, wenn sie da oben dranbleiben wollen. Das sind so Punkteverluste, die wehtun. Aber ja, für Union ist das, und das meine ich auch so ein bisschen mit der geerdeten Erwartungshaltung, dass man jetzt in so ein Spiel reingeht und sagt, ja, Union hat einen Punkt geholt, gut für Union. Und da jetzt nicht mehr erwartet, dass der Champions-League-Teilnehmer ja eigentlich, komm, da musst du ja mehr machen in Freiburg, da musst du auch mal gewinnen. Nee, diese Erwartungshaltung ist halt komplett auf dem Tabellenkeller zerschellt und jetzt kann auch Union wieder anders spielen und anders sein und einen Punkt in Freiburg als Gewinn empfinden. Und das ist auch, finde ich, der Faustpfand, den Union jetzt noch hat in der Rückrunde, diese gebrochene Erwartungshaltung. Da lebt es sich leichter mit im Tabellenkeller, wenn man sagt, okay, ich mauere gegen Freiburg und mit einem Punkt bin ich happy, auch wenn er glücklich zustande kommt. Ja, für Freiburg ist es zu wenig, muss man sagen. Die, also rein tabellarisch. So, weil ja,
wir hätten jetzt auch zu den Gewinnern zählen können des Spieltags, muss man ganz klar sagen. Weil Gewinner sind Dortmund und Frankfurt mit den beiden Siegen. Haben sie aufgeschlossen nach vorne und das hätte Freiburg ja auch machen können. Die wären ja punktgleich geblieben.
Ja.
Und die haben sich auch im Nachhinein sehr geärgert in der ersten Halbzeit, wie gesagt. Du hast ja schon gesagt, dann gab es noch den Kopfball von Grifo, gab noch eine zweite Riesenkopfballchance. Also die hätten das Ding gewinnen können.
Ja, so sieht's aus. Lass uns mal kurz auf die Tabelle schauen, weil wir jetzt da diese Spitzenclubs alle schon abgearbeitet haben und wir haben jetzt auch mit Union angefangen, im Tabellenkeller uns ein bisschen umzusehen und da sieht man das eben, durch diesen kleinen Punktgewinn hat sich Union vorläufig mal auf Platz 15 ein kleines Pölsterchen erarbeitet, aber wir wissen auch, sie haben noch einen Nachholspiel gegen die Bayern, also diese 16, die dann bald zur 17 wird bei der Anzahl der Spiele, die wird vermutlich nicht mehr Punkte auf die Habenseite ganz rechts schieben.
Ich wette, allein schon, weil ja alle, inklusive wir, davon ausgehen, dass die Bayern 3 Punkte mehr haben, wird da irgendwas passieren, was wir nicht gerechnet haben, oder? Das ist doch einfach so, alle sind da so, ja, Union holt da keinen Punkt, Bayern holt da keinen Punkt, ist ja auch eigentlich so, aber allein deswegen müsste es ja nicht so kommen eigentlich, oder?
Ja, sorry, aber das, man sieht es jetzt ja auch gegen Freiburg, wenn sie nicht mal in der Lage sind, sie haben jetzt mit viel Glück gegen Freiburg diesen Punkt geholt, aber die Bayern haben eine ganz andere Offensivpower und so wie die Union sich derzeit präsentiert, die laufen jetzt auch nicht Gefahr, glaube ich, dass da irgendwie ein Hollerbach den Turbo zündet und einen Konter unterbringt oder so. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, dass Union in, das ist ja auch in München das Spiel.
Ja, hast ja recht, aber so ein ausgerechneter Moment wäre es schon.
Ja, wäre es.
Seit Wochen her mit diesen 3 Punkten fest eigentlich in der Tabelle kalkuliert.
Ja, aber du, ne, mit Guerrero, Musiala, Sané, die werden diese engen Räume bespielen.
Ist auch nicht so, dass die Bayern müde sind, die sind jetzt mal im Trainingslager.
Ja,
diese Woche.
Genau. Also
geht das dann ab.
Nee. Das kann man, glaube ich, fast schon so verrechnen. Damit sind wir so ein bisschen im Tabellenkeller angelangt, ne?
Ja, oder du kannst jetzt die Ausfahrt Richtung Dortmund oder Richtung Tabellenkeller nehmen.
Ja, das ist ja beides. Das ist ja beides.
Also, kannst auch so quasi beide nehmen und dann führen die wieder zueinander.
Ja,
so.
Ich
kann dir noch einen vorschlagen. Du hattest Gewinner des Spieltages. Darmstadt ist ja auf jeden Fall eher ein Verlierer des Spieltages.
Ja, ist auch ein Verlierer, rein vom Ergebnis her. Aber
nur Option. Ich habe nur Optionen.
Lass uns bei Darmstadt-Dortmund bleiben, weil da decken wir beides mit ab. So, dann haben wir Dortmund noch mit als Spitzenverein und dann gleichzeitig haben wir das Gewühle im Keller. Ja, Dortmund, da ist natürlich so ein bisschen die Geschichte jetzt, die Rückkehr von Jadon Sancho, die sich da über längere Zeit angebahnt hatte. Gerüchte gibt es im Prinzip schon seit Monaten. Jadon Sancho bei Manchester United nie wirklich angekommen. Es gab dann immer wieder so Gerüchte über Disziplinlosigkeiten. Erik ten Hag hat auch gesagt, schon vor seiner Amtszeit hat es da rumort mit Jadon Sancho. Das war nie wirklich sauber. Dem hat dann Ralf Rangnick widersprochen, der ja mal ein halbes Jahr auf der Trainerbank saß bei Manchester United, der gesagt hat, in seiner Amtszeit gab es da nichts Negatives über Jadon Sancho zu berichten. Der hat dem Ganzen widersprochen. Und auch von Dortmunder Seite wird immer wieder betont, was für ein guter Junge das eigentlich ist, der vielleicht hier und da mal zu spät kommt zum Training. So, aber ansonsten Naja, na, es ist ja so. Es gibt ja. Naja, guck mal, es gibt ja so Paris-Brunner-Leute, die dann einfach Party machen und so. Und dann gibt es Leute, die vielleicht nie gelernt haben, pünktlich zu sein. Und dazu zählt offen. Aber wenn das das Einzige ist, was ihm vorzuwerfen ist.
Bin ich da eigentlich der Einzige, der halt diese Paris-Brunner-Geschichte sehr menschlich finde?
Dass du mit 17 Bock hast auf Party?
Dass du mit 17 da irgendwo, wo sind die, in Marbella gewesen oder? Auf jeden Fall in irgendeiner Disco-Hochburg, dass du da einmal in der Nacht ausbrichst und in die Disco gehst, finde ich. Na klar, in der Vorhalt des Fußball ist das verwerflich und die sollen ja alles links liegen lassen für ihren Traum und blablub, aber
ich bin ein Team.
Deswegen bin ich ja kein Fußballer geworden, weil ich wäre da mit 17 Jahren garantiert ausgebrochen.
Ich bin Team Party-Escher auf jeden Fall.
Das sehe ich jetzt nicht.
Das siehst du nicht, aber
auch. Aber findest du nicht auch andersrum, dass diese ganze Sprache über Sancho, das hat ja auch alles Watzke da erzählt. Und ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn das einem, keine Ahnung, Moukoko passiert, wenn er 8 Spiele nicht getroffen hat und dann noch 3-mal zu spät kommt, dann wird ihm genau das zum Vorwurf gemacht. Was war Sancho jetzt so? Ja, ist halt ein guter, aber lass ihn doch mal, komm ein bisschen zu spät. Lass das doch mal in der Kabine durchbesprechen, ob das okay ist, dass der eine, der ein bisschen besser
kriegt, als die anderen immer zu spät kommt. Also, das finde ich.
Ja, genau, und das hat er ja aber noch nicht. Er ist ja wieder da.
Ja, in der Vergangenheit.
Sie wird so, ja. Aber die Frage ist doch,
es
geht ja darum, die realistischen Verfehlungen ins Verhältnis zu setzen mit dem, was in Manchester über ihn gesprochen wird und wie er dort dargestellt wird. Und da ist halt der Fakt, dass er als Hoffnungsträger, als Nationalspieler dahin gegangen ist und dann ja, der ist ja krachend gescheitert. Und der Grund dafür, das wird ja aus Manchester-Seite ihm angelastet, dass es nur an ihm lag, dass er eben ein unruhiger Faktor dort ist, der einfach nicht professionell gearbeitet hat und daran liegt das und so weiter. Sein Ruf ist ja, hat ja wirklich Schaden genommen. Und da ist halt natürlich die Frage, gerade wenn so ein Ralf Rangnick, der auch eine ganz andere Sprache spricht, wie viel ist dem Spieler wirklich anzulasten? Ist er wirklich so ein Unruhefaktor? Und wie wird er sich dann jetzt in Dortmund präsentieren? Und da glaube ich schon, dass er ganz genau weiß, was für eine Riesenchance er jetzt in Dortmund hat, seinen Namen reinzuwaschen, wieder für sportliche Schlagzeilen zu sorgen und dass es für ihn auch eine Weichenstellung sein wird. Wenn er in Dortmund genauso funktioniert wie vor seinem Abgang, dann stehen ihm alle Türen offen. Vermutlich nicht bei United, es sei denn, da gibt es einen Trainerwechsel und er kann da von null anfangen. Aber er kann sich andere Spitzenteams eventuell aussuchen. Und wenn er in Dortmund nicht funktioniert, dann wird er auch nicht mehr in der oberen Riege des Weltfußballs Anschluss finden. Deswegen glaube ich schon, dass Dortmund sich darauf freuen kann, einen unglaublich motivierten, ehrgeizigen Spieler dort auch für dieses halbe Jahr zumindest mal zu haben. Danach wird es schwierig werden, denn wenn er funktioniert, können sie die Ablösung und das Gehalt nicht zahlen. Und wenn er nicht funktioniert, gibt es keine Gründe, weshalb sie ihn behalten wollten. Also es ist eigentlich eine schwierige Situation, in der Dortmund sich befindet. Muss aber
schlau halbgeil spielen.
Ja, musst du genau diesen Sweet Spot irgendwie finden.
Komm einfach, komm, 3-mal zu spät, wir suspendieren
das. Was man so liest, was so in Manchester abgeht und so, da sind ja einige unzufrieden. Vor allen Dingen die Fans sind mit Ten Hag sehr unzufrieden. Also ich habe da zu wenig Einblick logischerweise, aber ich habe das so ein bisschen bei dieser Donny van de Beek-Geschichte, da habe ich eigentlich gedacht, dass viele sagen, oh, sind wir froh, dass der weg ist, aber ganz viele Man U-Fans haben gesagt, der wird 100% abgehen, weil unter Ten Hag spielen alle scheiße. Also das ist so ein bisschen die Meinung, glaube ich, so ein bisschen, die bei den Man U-Fans zurzeit vorherrscht, dass Ten Hag irgendwie alle Spieler schlechter macht. Wird man dann mal sehen, ob das bei Jadon Sancho auch so trifft. Aber ich sehe es auf jeden Fall für BVB trotzdem als einen komischen Transfer, weil, ja klar, er ist jetzt hoffentlich eine Soforthilfe, wobei das ja auch nicht ganz klar ist, aufgrund der mangelnden Spielpraxis. Aber es ist halt wieder so ein Transfer, der auch die Wirtschaftlichkeit nicht voranbringt von Dortmund. Es ist keiner, den du entwickelst und dann irgendwann davon profitierst, sondern es ist einer, den entwickelst du im besten Fall für einen anderen Verein.
Aber ist nicht die Situation, in der Dortmund sich gerade befindet, nicht eine, wo du strategisch auf dem Transfermarkt versuchst, sowas zu transferieren, sondern verdammt nochmal irgendwie die Champions League zu sichern in einer desolaten Saison? Dann finde ich, ist die Wette, die sie eingehen, schon wieder plausibel. Der wird schon besser sein als das, was sonst im zweiten und dritten Drittel der Bundesliga rumläuft auf der Position. Also wird er helfen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig darüber. Es sei denn, er ist Party-Escher für den Rest der Saison. Wenn er das nicht ist, dann wird er helfen. Und dann ist okay, dann ist er wieder weg. Und dann hast du wieder Geld, um im Sommer die Leute zu kaufen, die du brauchst. Aber dass Sancho da nicht reinpasst und ihn deshalb nicht zu nehmen, ich finde das voll plausibel, auch wenn ich,
ja, wie gesagt, es ist ja nicht immer nur schwarz oder weiß. Ich kann dem Transfer natürlich auch positive Punkte abgewinnen, aber, Und im Winter ist eh immer die Frage, was kriegst du im Winter an, an Soforthilfen, in Anführungsstrichen? Weil es gibt jetzt nicht jeder Verein seinen Superstar, der irgendwie gerade super funktioniert, dann ab. Aber mir fällt einfach nur auf, dass im Sommer ist dann halt, wie es Nils gesagt hat, wenn Sancho super spielt, ist er quasi nicht zu finanzieren. Und ob er jetzt die große Hilfe ist, damit es in die Champions League passt, ist ja auch erstmal noch nicht bewiesen. Das muss er ja auch erstmal zeigen. Also der kommt ja jetzt auch nicht, ist ja nicht mitten im Saft stehen, sondern es ist ja eher so ein Versprechen, was man sich erhofft aufgrund vergangener Leistung.
Er kennt den Club. Ja. Es ist nicht so, dass er jetzt aus Versehen zum Westfalenstadion fährt, denkt, hier ist das Training, aber das Trainingsgelände ist am anderen Ende der Stadt. Und passiert ja vielen Neulingen.
Shahin kannte auch den Club, Van der Vaart kannte den Club, also so Rückholaktionen. Aber nur weil jemand den Club kennt, heißt
das. War auch nicht ganz ernst gemeint von mir.
Aber die haben nicht beim ersten Training das Logo geküsst.
Ja, also ich glaube ihm schon, dass.
Ich sage nur, es ist kein Argument,
weiß, was er an Dortmund hatte und dass er auch diese Zeit jetzt vielleicht auch rückwirkend noch ganz anders einordnen kann. Ich glaube schon, dass er Dortmund sportlich helfen kann. Es ist natürlich, wie auch Nico sagte, erstmal ein Eingeständnis des Status quo, dass du sagst, okay, diese Saison läuft es nicht, wir müssen nachbessern, weil wir drohen, die Champions League zu verpassen. Denn sie haben Stuttgart vor sich, Leipzig sowieso, da kannst du nicht drauf zählen, dass die aus eigener Kraft genug anbieten und du hast Frankfurt im Nacken. Also, die müssen was machen und dann schau mal, okay, du hast einen Malen, der nicht richtig funktioniert über außen, du hast einen Bino Gittens, der sehr jung ist und auch gerne mal eine Verletzung hat. Mit denen kannst du nicht die Saison, insbesondere wenn du Adeyemi, der überhaupt nicht funktioniert. Also du hast durchaus auf der Position Potenzial, wo du sagst, da können wir noch ein bisschen was machen qualitativ. Und wenn Sancho im Ansatz an die Form anknüpfen kann, die er im letzten halben Jahr vor seinem Abgang unter Terzic hatte, als sie den Pokal geholt haben. Klar, da hatte er einen Haaland vorne drin, mit dem er zusammenspielen konnte. Das hat er jetzt heute nicht. Aber der Junge hat ja de facto Qualität. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Und Tempo.
Er hat das ja auch schon unter Beweis gestellt gegen Darmstadt. Ja. Also er hat ja das 2:0 vorbereitet in klassischer Sancho-Manier mit einem guten Lauf rein und dann den Pass in die Mitte auf den freistehenden
Reus.
Genau, so war das. Das war schon ein klassischer Sancho-Move. Und da auch ist er als Rechtsaußen zum Einsatz gekommen. Das war ja auch was. In United hat er sich häufig als Linksaußen gesehen, wurde da auch gespielt. Aber im Dortmund hat er in seiner guten Zeit ja auch auf Rechtsaußen meistens agiert. Muss man mal gucken, ob das vielleicht jetzt auch so ein Schlüssel ist, ihn da reinzubekommen. Muss man aber auch fairerweise sagen, er hatte 2, 3 Aktionen, die waren nicht gut drin. Also ich erinnere mich an den einen Ball, wo er da mit der Hacke irgendwie so einen kurzen Pass spielen will, aber gar keiner ist auf den Laufweg eingegangen. Da war schon noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber es könnte schon eine kurzfristige Lösung sein. Ist ja auch ein Low-Risk-Move. Die Risiken sind relativ gering, die der BVB da auf sich nimmt. Und vielleicht bringt's was, wenn nichts bringt, wenn es nichts bringt, ist auch nicht schlimm.
Also interessant, ja.
Willst du da was zu Sancho sagen?
Ich wollte was anderes sagen.
Ich wollte zu Marzen dann. Ist ja auch der zweite Spieler, der ausgeliehen wurde. Und der, muss man ja sagen, hat am Wochenende einen guten Eindruck hinterlassen, fand ich. Der hat ein gutes Spiel gemacht gegen Darmstadt. Wobei jetzt das ganze Spiel gegen Darmstadt nicht gut war.
Das war also Marzen ist ja auch so eine Reaktion auf Benze Baini, der zum einen nicht so super funktioniert hat und zum anderen, glaube ich, jetzt auch verletzt ist.
Afrika Cup, okay.
Also da wird man dann mal sehen, wie das ist, wenn er zurückkommt. Ist ein sehr offensiver Verteidiger, glaube ich. Also der seine Stärken auch in der Offensive hat. Ich fand vor allen Dingen auch beeindruckend, bemerkenswert, ist, glaube ich, das bessere Wort, dass ein Can gespielt hat statt Süle. In der Innenverteidigung. Ist das also ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist, aber fand ich schon ein Fingerzeig.
Ja, das ist ein großer Fingerzeig. Ja, weil ein Hummels ist verletzt ausgefallen und dann ist ja eigentlich Süle der Nachrücker Nummer 1. Der ist ja auch nicht als Ersatzspieler gekommen. Ne? Also da kam ja von den Bayern, da hat man ja gedacht, okay, der verstärkt Schlotterbeck und Süle ist fast schon Nationalmannschafts- Innenverteidigung, das ist große Stärke jetzt. Und auf einmal ist ein Hummels der wichtigste Mann da hinten und dann fällt er aus und dann, also das ist ein krasser Fingerzeig Richtung Niklas Süle, der ja immer wieder auch bei den Bayern schon in der Nationalmannschaft wurde ja auch da mal nicht eingeladen, da wurde gesagt, okay, der ist nicht richtig austrainiert, der lässt so viel Potenzial liegen, der ist ein bisschen zu dick und so. Wo man immer das Gefühl hat, okay, der ist ja auch so schnell, der Süle. Und das ist ja ein richtiges Tier, so. Der hat so viel Potenzial eigentlich und ist auch im Spielaufbau ja kein Blinder. Aber irgendwas scheint ihn so zu hemmen. Und vielleicht muss man auch irgendwann an den Punkt kommen und sagen, ja, okay, vielleicht gibt das Gesamtpaket Süle dann doch nicht mehr her. Vielleicht ist das Potenzial dann doch begrenzter, als man ihm das immer attestiert. Mhm. Weil, ja, also es gibt eigentlich ist auch kein, nicht irgendwie, dass er erkältet ist oder angeschlagen. Das ist, zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Ist schon.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, also was man auch so immer auch auf Gag-Art, also immer so ein paar Jokes werden darüber gemacht, auch was so seine Ernährung angeht und seinen Fitnesszustand und so. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das nur so Klischees sind und irgendwelche Lästereien, aber es ist natürlich schon auffällig, dass verschiedene Trainer bei verschiedenen Trainern jetzt das immer wieder ein Thema wurde. Und ich frage mich halt, wenn du so viel mitbringst wie in Süle eigentlich auf dem Papier, ey, also das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass er irgendwie seine Hausaufgaben nicht macht oder so. Ja, aber dann denke ich mir auch, wie viele Schüsse von Bug brauchst du, damit du mal.
Naja, aber vielleicht, das ist ja auch immer, man erwartet dann immer, dass Spieler irgendwie so Maschinen sind, die man nur richtig einstellen muss. Aber vielleicht gibt's ja auch Leute, die das nicht in sich haben. Und du kannst es ja theoretisch, wenn du mal das Superlativ Cristiano Ronaldo nimmst, was Fitness angeht, was den Umgang mit dem eigenen Körper angeht, der ist ja völlig obsessiv. Aber der macht das ja, der ist 38 und sieht aus, einfach kann man Mr. Universum mitmachen, wie du mit 25. Also du kannst ja theoretisch jeden Spieler daran messen, was Ronaldo macht und sagen, ja, wenn ihr alle das machen würdet, was Ronaldo macht, dann würdet ihr alle 20% besser sein, weil euer Körper noch viel mehr leisten könnte. Und ich glaube aber, wenn Süle das machen würde, glaube ich, könnte der ein richtig guter Verteidiger sein. Aber vielleicht hat er es einfach nicht in sich. Ja? Vielleicht ist er einfach nicht, vielleicht kann er es einfach nicht.
Ja, weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen, aber wenn du irgendwie 10 Millionen im Jahr verdienst,
man kann es erwarten.
Dann könnte man ja sagen, come on, also wir erwarten von dir, dass du hier eine führende Position in der Innenverteidigung einnimmst. Und wenn der Trainer sagt, das muss dann der Trainer entscheiden, wenn der Trainer sagt, weniger Döner, mehr laufen, dann muss er es halt auch machen.
Und wenn er es nicht macht?
Und wenn er es nicht macht, dann
sitzt auf der Bank.
Sitzt auf der Bank.
Genau.
Und
dann wird schon ein Spiel. Das wird das Ergebnis. Ja. Gegen Darmstadt hat es funktioniert. Es wird irgendwann der Punkt kommen, da muss ein Süle spielen. Hm? Du kannst nicht immer Emre Can für den Rest der Saison in die Innenverteidigung stellen, das glaube ich nicht, wenn Hummels fehlt. Also werden noch mal zwei Innenverteidiger fehlen. Aber fand ich auch sehr bemerkenswert. Dieser schmale Grat zwischen Weltklasse Grätsche gegen Mbappé in der Champions League und dann jetzt hier auf der Bank sitzen in Darmstadt, das ist schon krass.
Ich finde auch einfach, wenn ich mir den Dortmunder Kader angucke, es ist einfach auch ein sehr, sehr teurer Kader. Das muss man einfach sagen. Das sind einfach Spieler, die alle sehr, sehr gut verdienen und viel Geld kosten. Und da muss man irgendwann gucken, ob man da auch die entsprechende Gegenleistung.
Habt ihr bei Sky die Vorgespräche dazu gesehen? Mit dieser Diskussion darum, ob es in diesem Kader irgendjemanden gibt, der Leverkusen und Bayern München besser machen würde? Da haben sie direkt Watzke damit konfrontiert. Die erste Aufstellung, gibt es irgendeinen, der Stamm spielen würde bei Leverkusen oder Bayern? Einhellige Meinung, nein. Watzke bestätigt, ja, sehe ich wohl auch so.
Gregor Kobel.
Ja, genau, das ist der Einzige, aber da war Manuel Neuer dann halt. Da gibt's halt Manuel Neuer.
Und Radetzky ist auch nicht so schlecht. Brandt vielleicht noch, hat ja schon mal Stamm gespielt in Leverkusen.
Ja, Brandt in Topform hätte auch vielleicht eine Chance.
Ja, aber ich will nur darauf hinaus, Add-on zu, das ist ein verdammt teurer Kader, hast du vollkommen recht, plus aber sportlich gesehen von der Expertise der Liga nicht so.
Aber da haben wir jetzt auch schon so oft drüber umgeritten, dass der Kader nicht gut zusammengestellt ist. Lass es
ein Phänomen.
Gerne zum Spiel bitte, gegen Darmstadt. Ja. Alles gut, aber da haben wir schon gehabt,
das Thema. Ja, aber das ist meine Überleitung zu meinem Punkt, den ich nämlich mit anbringen wollte, dass es ja zwischendurch die Situation gegeben hat, dass Darmstadt 98 mehr Ballbesitz hat als Borussia Dortmund. Ja. Und es ist, am Ende gewinnt Borussia Dortmund 3-0 und der Coach kann sich hinstellen und sagen, ich habe 3-0 gegen Darmstadt gewonnen. Aber das Wie, und auch da wiederhole ich mich, das habe ich jetzt schon x-mal gesagt, das macht mich einfach wütend, zu sehen, wie Borussia Dortmund mit dem teuren Kader, mit aber etwas offensichtlich zusammengestellten Graupenkram nicht in der Lage ist, sogar Darmstadt 98 den Tabellenletzten zu dominieren, sondern selbst da den Gegner spielen lässt. Was wiederum den Sancho-Transfer natürlich, weil Terzic, ich sehe schon, wie er auf seinen Flipcharts nur noch so Pfeile auf den Außen malt. So kompakt hinten, Bus und dann gib ihm.
Ja.
So spielt Borussia Dortmund die Rückrunde.
Ja, lass uns noch mal zum Spiel kommen.
Das war hässlich. Ja, das stimmt. Lass uns da bleiben, Entschuldigung. Ich wollte es nicht abwerten. Die Hässlichkeit, also bis vom, sagen wir mal, das 1-0 kam dann ja auch so ein bisschen überraschend, starke Einzelleistung von Beino Gittens, der dann über außen sich durchsetzt und dann auf Brandt passt, der dann den gar nicht richtig trifft, ne, aber den so schön. Ein
guter Laufweg von ihm.
Ja, guter Laufweg. Erinnerte mich ein bisschen an das Tor auch von Hack, ne, bei Gladbach. Und dann war zumindest mal vom Ergebnis her so eine kleine Beruhigung auch drin. Aber das war nicht schön. Woran lag es, dass es nicht schön war?
Ja, Ballbesitzspiel ist traditionell Mist beim BVB in dieser Saison. Also da kann man sich drauf verlassen. Darmstadt hat das auch gut gemacht, hat gut das Zentrum geschlossen, hat dann auch gut außen gepresst und den Ball auch mal laufen lassen. Und ich fand, die Abstände waren viel zu groß. Haben sie in der zweiten Halbzeit nachjustiert beim BVB. In der ersten Halbzeit war es 4-3-3, in der zweiten Halbzeit eher 4-2-3-1. Da hat es dann besser funktioniert. Ist ja auch so ein bisschen BVB die Saison, dass sie in der zweiten Halbzeit besser spielen als in der ersten. Und die erste war wirklich grauenvoll. Und wenn das nicht Darmstadt gewesen wäre, hätte der Gegner das auch besser ausgenutzt. Also ich hatte jetzt länger kein Darmstadt mehr Spiel über 90 Minuten gesehen, aber sind so gut in den Ansätzen und die sind auch immer intensiv dabei. Kannst du wirklich niemanden Vorwurf machen. Aber wenn es dann in Richtung Strafraum geht, dann fehlt einfach die Qualität. Also ich erinnere mich an die eine Situation in der zweiten Halbzeit, wo Willemsson wirklich einen geilen Pass kriegt, einen Meter vor Schlotterbeck ist. Der muss eigentlich nur durchsprinten, aber nimmt den Ball dann so ganz komisch mit. Zweiter Kontakt ist noch schlechter. Schlotterbeck ist da und der muss sich gar nicht mehr anstrengen. Schlotterbeck ist dann einfach da und macht dann einmal so und dann ist der Ball geklärt. Und dann ist aus einer Situation, die eine 80-prozentige Torschung sein kann, ist einfach schon vor dem Strafraum beendet, weil der Spieler den Ball nicht ordentlich mitnimmt. Mhm. Und da hast du 3, 4, 5 Situationen halt. Immer wenn der Ball in die letzte Linie kam, konntest du sicher sein, dass Schlotterbeck und Schande einmal so gemacht haben und dann war das Ding geklärt, weil einfach Darmstadt da nicht mithalten konnte. Das tut man so einem in der Seele weh, wenn du dir denkst, die sind jetzt nicht mal schlecht, das ist jetzt nicht mal so wie Fürth damals, dass du wirklich sagen kannst, da ist wirklich gar nichts mehr gut in der Bundesliga, da ist wirklich gar nichts Bundesliga-reif, aber dann in der Nähe des Strafraums geht da leider gar nichts. So. Und dann konnte Dortmund auch dann in der zweiten Halbzeit sagen, wir machen das, wie du es gerade, du hast gerade gesagt, Nico, mit den Pfeilen. Wir machen die Pfeile auf Sancho und der läuft dann hinter dir ab. Der hat zweimal geklappt. 3-0. Standesgemäßer Sieg. Ja. Meckert nachher keiner mehr.
Schönes Tor fand ich auch von Moukoko. Das freut mich irgendwie immer für den Jungen, dass der auch in solchen Situationen dann nochmal zeigen kann, was er drauf hat. Da einfach schöne Bewegungen im Strafraum und dann das Ding da unter die Latte geknallt. Ich würde mir einfach wünschen, dass der verliehen wird. So, dass der einfach.
Bremen.
Ja, wurde auch immer wohin, aber der Junge muss einfach mal spielen.
Es gab wirklich mal das Gerücht.
Ja.
Totaler Quatsch.
Aber so was, ich würde immer nehmen. Diese über Jahre da diese 10 Minuten Einsätze, wenn das Spiel eh durch ist oder so, oder manchmal auch in einen Verzweiflungsakt da vorne reingeschmissen wird. Das ist doch nix.
Bei der U21 siehst du ja, wie gut er ist, wenn er 19 Minuten spielen darf.
Ja, lass ihn doch mal spielen.
Der ist immer noch erst 19. Ja. Aber das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass in Dortmund wird immer wieder ein Stürmer kommen, der ihm vor die Nase gesetzt wird. Weil wann ist der Zeitpunkt, wo Dortmund in die Saison geht und sagt, Moukoko ist unser Stürmer Nummer 1? Ja. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Weil er die falsche Körperstatur hat.
Dann, für den Fußball, ja, aber dann musst du halt zu einem Verein wechseln, wo du einfach der Stammstürmer bist, wo du Stürmer Nummer 1 bist.
Ja, oder wo du zumindest irgendwie ein 4-4-2 spielst und wo du dann so jemanden wie Füllkrug dann um dich rum hast, der vielleicht noch ein bisschen mehr so körperlich was wegarbeitet und dann kannst du so ein bisschen um den herumspielen mit seiner Torgefahr. Aber er ist natürlich auch ein bisschen verletzungsanfällig. Das ist auch das Problem. Du kannst nicht sagen, wir gehen mit dem als Nummer 1 rein, wenn du weißt, in der Vergangenheit fällt er regelmäßig mit irgendwas aus. Ne? Das ist ja auch etwas, was nun mal ihn leider verfolgt.
Aber wenn 4-4-2 nicht möglich?
Wäre möglich. Spielen sie mal nicht.
Ja, aber dann lass sie doch mal. Das ist nämlich die eigentliche Frage, die ich noch an euch stellen wollte. Terzic. Saisonende noch da?
Nee. Am Saisonende oder bis Saisonende?
Ja, 34. Spieltag, sitzt er auf der Bank.
Nein.
Ja.
Glaube ich auch, ja.
Aber danach nicht mehr.
Ich glaube, dass die in Dortmund schon sich eine Rampe gebaut haben mit Nuri Sahin. Das ist schon ein sehr.
Der ist jetzt ja schon mehr. Der ist ja
eigentlich präsenter Co-Trainer. Ja, genau. So, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich das anschauen und wenn sie Nuri Sahin es zutrauen, Cheftrainer zu machen, dass sie dann wirklich einen würdevollen Abgang für Terzic finden und der macht dann weiter im Verein in der guten Position und dann wird er nicht rausgeschmissen, bleibt im Verein erhalten und sie haben direkt irgendwie eine Lösung etabliert.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so lange Watzke noch da ist. Also wenn Terzic jetzt 5 Spiele am Stück verliert, dann ja, aber wenn so lange Watzke da ist und sie weiterhin jetzt nicht auf Champions League Kurs bleiben, dann vielleicht noch die paar Punkte holen, Champions League Viertelfinale schaffen, dann wird Terzic glaube ich nicht entlassen.
Glaube ich auch nicht.
Meine Prognose ist, dass Dortmund struggelt um die Champions League und am Ende werden sie auf Sahin setzen, dass er nochmal die Champions League klammert.
Und scheitern an Frankfurt die 4 dabei.
Ja, habt ihr noch ganz kurz, habt ihr dieses Video gesehen von Terzic mit Jadon Sancho?
Ja.
Dann habe ich ihn 3 Dinge gefragt.
Mhm.
Warum? Es ist sehr cringe.
Es ist ein bisschen, es ist wirklich, sehr vorgeschrieben, aber.
Aber die dritte Frage fand ich plausibel.
Ja, aber es war schon.
Könnt ihr die Leute mal reinholen da draußen? Was war die dritte Frage? Was waren die?
Was war die dritte
Frage? Ich habe keine Ahnung.
Kann man das nicht zeigen?
Nee, wie war das nochmal? Die erste war.
Warum denn nicht?
Was kannst du, was bist du? Nee.
Was kannst du?
Ich hab's schon wieder vergessen, aber da.
Was willst du?
Nee, was willst du? Was brauchst du dafür?
Was brauchst du, genau?
Was brauchst du dafür?
Und was
kann ich erwarten?
Ja. Das sind die drei Fragen. Ja. Stelle ich mir auch jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel stehe.
Ich weiß auch die Art und Weise, wie er das gesagt hat, so bedeutungsschwanger mit so einem suffisanten Lächeln.
Hallo, das ist BVB-TV, das muss auf der Südtribüne funktionieren.
Und so einem, oh, das ist schon so sehr unangenehm gewesen. Ach,
erzähl mir nicht, dass ihr bei Eintracht Frankfurt nicht neuerdings so epochale Präsentationsvideos habt, wo die Spieler so
den Gang runterschreien. Wir haben überhaupt nicht so einen Trainertyp, der so redet. Also was erzählst du denn da?
Ja, aber diese ganzen... Da bin ich jetzt alter Boomer, aber diese ganzen Social Media Willkommen und Welcome Videos, wo die dann immer so wirklich ganz miese Gags machen oder.
Habt ihr das von Marc Wilmots gesehen? Das war stark.
Habe ich nicht gesehen.
Schalke 04 auch so, wie er sich entlang schreitet, den Griff da fest an der Treppe, bam, und dann stellt er sich hin und hält Marc Wilmots seine Marc Wilmots Rede. Das funktioniert bei den Leuten. Und deswegen ist auch das, was Terzic da macht, das funktioniert auf der Südtribüne. Also deswegen machst du das. Das
funktioniert überhaupt nicht auf der Südtribüne. Die wollen ja loswerden.
Es funktioniert auf der Südtribüne.
Ich fand das nur witzig, was er gesagt hat. Wenn du über Fußball reden willst, herzlich willkommen. Mhm. Andere Themen, no way. Mhm. Stell ich mir jetzt vor, wie Sancho da lang geht durch das Vereinsheim und die Leute fragen ihn, wie es ihm geht. Und er überlegt, darf ich jetzt sagen, wie es mir geht, oder darf ich nur über Fußball hier reden?
Aber der hat davon so ein bisschen drüber gegangen. Der hat ja wirklich beim ersten Training gefühlt das Wappen geküsst oder irgendwie sowas, ne?
Ja, der hat da auch blöde Jahre hinter sich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich denkt, der hier hatte ich eine geile Zeit.
Klar, das halbe Jahr gönne ich mir, richtig.
Ja. Wisst ihr, das ist ja ungefähr so, als wenn du von so einem Spieltag kommst, wo es so spektakuläre Begegnungen gibt, was weiß ich, wie Bayern gegen Leverkusen oder so. Und dann kommst du an so einen Spieltag wie heute, wo du hast Bochum gegen Bremen 1-1. Freiburg Union 0-0, Köln Heidenheim 1-1. So ist ungefähr die Diskrepanz.
Das ist meine bittere Realität,
mit der ich tagtäglich konfrontiert bin. Und deine bittere Realität an diesem Wochenende war ja auch Bochum.
Aber all diese drei Spiele hat über 90 Minuten live gesehen.
Dein Job ist dein Job. Denn, pass auf, ich wollte jetzt eigentlich direkt hier zu Bochum-Bremen. Ja. Aber danach kannst du dir aussuchen, womit wir weitermachen.
Das finde ich aber gut.
Bochum-Bremen, es war eine Hässlichkeit.
Hast du geguckt?
Von zwei schönen Toren unterbrochen.
Hast du geguckt?
Zwei Lichtblitze in der Dunkelheit.
Ja, genau.
Einmal Osterhage mit einem wunderschönen Schuss oben rechts in den Winkel und dann Last-Minute-Ausgleich durch Niklas Stark abgefälscht, aber auch ein schönes Tor, Latte rein. Was war so zwischen diesen Highlights? Erzähl mal ein bisschen.
Grausame Fassungslosigkeit. Ich habe genau das erwartet, was es geworden ist. Ein grottenschlimmes Spiel. Weil das haben wir ja auch schon 100.000 Mal gehabt und das gilt auch für Werder Bremen, wenn sie zu Bochum fahren. Entweder du lässt dich von denen überrennen oder du hältst da mit allem dagegen, was du hast und dann wird halt ein unattraktives Scheißspiel da draus und das ist es halt geworden. Das ist auch sportlich für Bremen. Der Wunsch und der Versuch, Fußball zu spielen, dass der im Keim da erstickt wurde, das war wahrscheinlich auch ein Qualitätsproblem dann. Aber ich habe noch einen Punkt. Also ich habe nicht so viel anderes erwartet als dieses Scheißspiel und bin verdammt glücklich, dass er mit einem Punkt geworden ist. Und ansonsten ist mir das auch schon wieder egal.
Ja. Weil dein fehlendes.
Was? Ja. Was soll ich denn?
Brich mal aus.
Kannst du dir vorstellen, wie ich das saß? 87. Minute, 1-0. So?
Ja, aber wie war es denn jetzt zum Beispiel, als Stark getroffen hat?
Ja.
Wie waren die Gefühle? Tell us, Ron. Wie waren die Gefühle?
Siehst du diesen? Das da?
Ja, die Lebensnarbe.
Nee, da hier, das und das, ja. Da habe ich mich verletzt. Weil ich nämlich fünf Minuten lang so in die Fuß geschlagen habe.
Zeig mal.
Wegen dem 1. Oh, da hat's weh getan.
Nein.
Das ist nicht schön. Und wenn du dir das mal tabellarisch anguckst, es wäre alles dafür gemacht, an diesem Dreckspieltag in Bochum, und ich mag ja Bochum, 1-0 zu verlieren, unten näher ranzurücken, und es wird alles richtig kacke. Und deshalb ist es ein hervorragendes Drecks 1-1 in Bremen, durch das er sich durcharbeiten muss und jetzt taktisch erklären muss, warum der eine oder andere nicht. Und ja, also ich glaube, am Ende, wenn du dann dem Trainer, wenn du Ole Werner gehört hast, dann war es so, ja, eigentlich hätten wir vielleicht auch noch gewinnen können. Und ich habe mir so gedacht, nein, Alter. Limit! Limit, Hefte, weißt du, so Ordner, Hefte ab, leg noch Ordner drauf, ist egal, will keiner mehr sehen.
Aber das hätte er, glaube ich, auch nach dem 0-0 gesagt. Und ich glaube, die wollten das 0-0 mitnehmen von der ersten Minute an. Ja, am Anfang haben sie noch ein bisschen nach vorne gemacht und danach haben sie ja das Pressing auch eingestellt und haben Bochum gesagt, ihr kommt nicht mehr ins Mittelfeld. Und Bochum hat gesagt, auch wollen wir gar nicht, wir ballern den Ball eh lang nach vorne. Hat Werder gesagt, okay, dann köpfen wir ihn raus. Ja. Bochum gesagt, okay, kriegen wir aber die zweiten Bälle. Okay, einigen wir uns darauf. Ja. Dann war es halt wirklich bis zum 1-0 war da gar nichts los. Dann war ein bisschen was los, weil Werder ja dann offensiv wechseln musste und auch was fürs Spiel tun musste, das wir auch getan haben. Kann er halt lobend erwähnen, dass sie bis zum Schluss auch gespielt haben.
Weil genau,
gut. Tor selbst war ja ein Zufallsprodukt, aber sie haben das gut rausgespielt. Über links, wollte Made, dann der Ball zurück.
Und gewollt, dann, gewollt. Und das, genau, das finde ich, also die, na klar ist Werder Bremen limitiert. Und Werder Bremen spielt keinen Fußball wie die erste Mannschaft aus dem ersten Drittel. Aber die versuchen Fußball zu spielen. Und das Ding, wenn du das versuchst zu erkämpfen, dann stellst du an Bochum ab. Und sie haben es ja irgendwie versucht, sich spielerisch diese Räume zu erarbeiten. Und so erzwingst du dann genauso, wie du dieses dreckige Sonntags 1-0 kriegst du heute das dreckige Sonntags 1-1 zum Glück noch.
Ja.
Und deswegen bin ich glücklich über den Punkt.
Sportlich ist dazu alles gesagt. Ich möchte nur eure Meinung hören.
Ja.
Kevin Stöger, Leonardo Bittencourt, Kampf der Giganten.
Ja.
Wer von beiden ist unsympathischer aus dem Spiel rausgegangen? Haben sich beide wirklich übertroffen
an
der Unsympathie, oder?
Ich bin Team Bittencourt, bleibe ich bei. Ich bin da
Partei. Ah, come on, aber.
Ja, Bittencourt war jetzt ja auch wegen anderer Dinge noch in den Schlagzeilen.
Sagen wir mal so, der will ja gerade. Also der ist bissig.
Der ist ein Philipp Lahm-Moment.
Der will zeigen.
Ja.
Ist okay, lass ihn.
Mach. Hat er aber auch einen kleinen Rüffel kassiert
dann. Ja, ist okay, aber ja. Bruder, ich fühle das. Leg los, mach. Bring da ein bisschen Unruhe rein, sorg dafür, dass die mal alle ein bisschen machen.
Muss man mal kurz erklären dazu. Ich glaube, Bittencourt hat Stöger immer so richtig umgesägt.
Damit kriegst du mich ja auch sofort.
Ja, aber der hat immer so richtig Stöger hat Bittencourt richtig umgesägt. So rum war es.
Warte mal.
Stöger hat Bittencourt richtig umgesägt, danach gab es Rudelbildung. Bittencourt hat dann nochmal Stöger eine mitgegeben. So, wo er Glück gehabt hat, dass dann nicht genau zu erkennen war, was da los war, weil da drei Leute rumstanden und keine Kameraperspektive das aufklären konnte. 2 Minuten später, die beiden im schönen Diskussion dabei und Bittencourt gibt nochmal richtig schön auf den Fuß von Stöger einen mit. Stöger lässt sich die Situation natürlich auch nicht nehmen und rollt dann erstmal auf dem Rasen rum. War doch so rum, oder?
Ja.
Ja. Ja. Also auf jeden Fall.
Am Ende des Tages.
Eine Shitshow, die selbst in der Kreisklasse peinlich gewesen wäre.
Ja. Ja. Damit kriegst du mich nicht, ist mir egal. Punkt in Bochum. Ja. Da haben andere schon verloren.
Das stimmt. Ja. Und für Bremen war dieser Punkt tatsächlich wertvoll, ne? Weil wenn du das verlierst, verlierst du zum einen auch so ein bisschen Bochum aus den Augen, weil die dann an dir vorbeiklettern. Und dann sind sie bei 19 und Bremen bei 16. Das ist schon mal eine schwierige Tendenz. Und dann hast du natürlich auch unten Union, Mainz, Köln, Trainer gewechselt, Mannschaften, die auch ein bisschen was machen wollen.
Darf ich die Überleitung annehmen?
Ja, gerne.
Weil ich würde gerne über Köln reden, weil das ist Bremen, ich habe die Emotion am Ende, das Tor wichtig, damit wir diese Abstände halten. Köln, Alter, das ist ja. Also mehr kannst du doch nicht gegen eine Wand fahren gerade, sei es mit diesem Spiel. Also unser aller Liebling Davy Selke macht das 1-0 und du denkst dir, ja Mann, wir gehen in die Rückrunde rein, wir holen hier 3 Punkte, wir sind da. Am Ende des Spieltages hast du ein 1-1 und beide Stürmer sind verletzt für mehrere Wochen.
Mhm.
Also,
so?
Ja.
Beide raus.
Nee, Waldschmidt ist ja auch raus.
Waldschmidt und Selke beide verletzt.
Selke auch?
Ja.
Und Ute ist ja auch noch verletzt.
Ja, genau. Also es gibt halt keine Stimme mehr bei Köln.
Und Jabot hat eine Ausstiegsklausel für 5 Millionen.
Und Transfersperre.
Das heißt, die können auch noch ihren Top-Innenverteidiger verlieren und können nicht mal einen Ersatz kaufen.
Ein bisschen Spielzeit für Deal jetzt vielleicht.
Ja, aber wenn der denn jetzt mal darf, ne? Sind Sie sich ja mittlerweile einig, dass er dann doch, oder ist er nicht mehr in Ungnade oder so?
Ja, er wird ja wahrscheinlich gehen zum Sommer dann hin, aber es wurde jetzt eingewechselt am Wochenende mehr.
Er muss ja irgendwie, also ich mag hier Timo Schulz, ne? Auch wenn er auf St. Pauli, der am Ende des Tages auch gegangen wurde und es die richtige Entscheidung offensichtlich für den ganzen Verein war, aber ich mag den Typen. Deswegen hoffe ich so für den, dass er in Köln das Ruder rumreißt. Rein sportlich ist das dunkeldüster.
Ja, es war auch, wenn ich jetzt in der Winterpause irgendwo im Urlaub gewesen wäre, ohne Handy, irgendwo auf einem Chalet in Frankreich, und ich jetzt dieses Spiel einfach geguckt hätte, ohne da irgendwas zu wissen, Ich hätte nicht erkannt, dass da ein neuer Trainer bei Köln auf der Bank ist. Weil dieser ganze, ich mach alles neu und irgendwas Neues passiert, da war überhaupt nichts Neues zu erkennen. Die haben 4-2-3-1 gespielt, wie immer. Selke war da vorne, Kainz war in der Zehnerposition, ist auf außen ausgewichen, hat Flanken geschlagen. Es gab 33 Flanken von Köln und sie waren dann defensiv, als sie dann, als dann Heidenheim ein bisschen besser aufkam, löchrig.
Aber Laptop-Trainer, was hättest du dann anders gemacht?
Nee, ich weiß es wirklich nicht, weil der Kader halt so limitiert ist. Und ja, weil genau. Natürlich jetzt Finkgrave und Carstensen als Außenverteidiger. Finkgrave hat ein gutes Spiel gemacht, Carstens nicht, aber das ist halt einfach, die Außenverteidigerposition ist so schwach, dass selbst halt ein Heidenheim da das locker wegmacht. Und Heidenheim hat dann nach der Pause umgestellt, hat dann mit Sessa auf der Flügel gespielt und Ding steht zentral und da hat es dann zappenduster ausgesehen für Köln. Und das ist dann schon bedrohlich. Ich weiß auch nicht, was du anders machen würdest.
Und das ist das Wichtige, was du in der zweiten Halbzeit, das ist halt das echte Problem von Köln. So, Köln, wir wissen alle limitiert, da sind sie seit Spieltag 1. Wir wissen auch, Köln kann diese ganze Saison im Prinzip nur über die Emotionen kommen. Und deshalb haben sie den Trainer ausgetauscht, der sein Emotionsfeuer verbrannt hat und suchen jemanden, der das kann, weil der das auf St. Pauli genauso gemacht hat. Das ist im Prinzip der gleiche Typ Trainer, die gleiche Typ Mentalität, der sieht ein bisschen anders aus, was das Ganze angeht, aber die gleiche Typ Mentalität, die du dir in der Kabine geholt hast. Und dann kommt aber Heidenheim, die ja vom Gesamtpaket her eigentlich meilenweit hinter auch Köln trotzdem stehen müssen, zusammen mit Darmstadt am Ende der Nahrungskette, die ganze Zeit zeigen, dass sie schlau diese Liga mitspielen können. Und dann kommst du wieder zu Köln und dann rechnet ihr mal aus, was sind denn die Mannschaften, die Köln vor sich lassen sollen.
Das ist doch wieder so brutal, weil wenn du dann wirklich diesen Kopf-Kopf-Vergleich machst, dann ist das gar nicht mehr, ist Köln schon noch besser als Heidenheim, gerade Mittelfeld, Hussein Basic, Martel ist schon über Maloney, Teller Teuerkauf, musst du diskutieren. Aber dann hast du halt auf dem Flügel, hast du bei Heidenheim Dingschi in der ersten Halbzeit, Beste, dann kommt Sessa rein, der in der zweiten Halbzeit einen guten Eindruck macht und du hast halt Meiner, Thielmann bei Köln, die beide halt nichts in dem Spiel reißen.
Aber Dingschi letztes Jahr war auch.
Ja, klar, aber dieses Jahr nicht. Genau. Und Außenverteidiger Finkgrave Carstensen, ist auch nicht viel besser als jetzt ein Busch für einen Föhrenbach-Außenverteidiger.
Aber du hast halt auch bei Heidenheim diese brutale Standardstärke, die wir ja auch immer wieder erwähnen, die gewollt ist, die jetzt nicht nur an Beste liegt, sondern Beste ist halt der Schlüsselspieler, der diese Standards serviert. Das ist ja auch wieder nach einer Ecke das 1-1 gefallen, die Beste geschlagen hat, der dann noch leicht abgefälscht war. Deswegen ist es jetzt kein direkter Assist, ist aber es war wieder eine Ecke, es war wieder eine Standardsituation. Und darüber, über diese Waffe verfügt Köln halt nicht. Und ihre einzige Waffe jetzt zumindest mal unter Baumgart war Flanken und vorne hast du einen Selke oder whatever. Und dadurch, dass jetzt ein Selke ausfällt, und du dann vielleicht einen 19-jährigen Deal hast, der noch bis Jahresende Vertrag besitzt in Köln und ansonsten irgendwie Regionalliga gespielt hat. Du bist gezwungen jetzt. Also da ist jetzt ja keiner mehr, der in diesem System der abnehmende Spieler ist. Die müssen sich jetzt irgendwas Neues einfallen lassen. Aber das wird so schwierig werden für Timo Schulz jetzt in den nächsten Spielen, in den nächsten Wochen, da irgendwie eine Schlagkraft zu entfalten. Du weißt ja gar nicht mehr, wer soll denn die Tore machen?
Weißt du jetzt schon nicht. Also, muss nur kurz gucken, 29 geschossene Tore, letzter Platz zusammen
mit Mainz. Also,
Du hast noch Deal, Tigges.
Nee, Entschuldigung, ich hätte jetzt gegen Tore, 11 geschossene Tore, so rum, 29 ist ja viel zu viel.
Also du hast noch 3 Stürmer potenziell in Köln. Adamian?
Ja,
4. Ist auch noch da, stimmt.
Ja. Okay, aber trotzdem.
Ja gut, das sind jetzt alles vielleicht keine Granaten, aber Selke ist auch keine Granate. Also insofern.
Ja, aber Selke hat noch das
Treffsicherste. Ja. 5 Tore machen.
Fünf. Wenn kein anderer im Team da ist, der irgendwas kann mit dem Ball, ist ja klar. Ja,
die Hälfte aller Kölner Tore geschossen.
Genau, sag ich ja.
Ja, und also für Köln schwierig, haben wir ja auch die letzten Wochen immer mal wieder rausgearbeitet. Eine ganz, ganz brutal schwierige Rückrunde für Köln. Und wir haben ja auch alle, ich weiß es nicht mehr, Köln dann auch bei unseren aktualisierten Abstiegstipps mit involviert in die Riege der Clubs, die runtergehen werden. Und Heidenheim macht das, was man machen muss, wenn man die Klasse halten will. Du holst einen Punkt in Köln.
Ey, die haben 21 Punkte nach 17 Spielen.
Ja. Das ist ein guter Kurs.
Das ist genau dieses Ergebnis, das aus, okay, ja, wenn du eigentlich kannst du sowas tippen, weil das ist so absurd. Aber niemand vor der Saison darüber nachgedacht hätte, dass Heidenheim zur Halbserie Neunter ist. Ich finde es total beeindruckend.
Ja.
Und erschütternd, dass ich mit Werder Bremen und diesem graupen Fußball 4 Punkte dahinter liege.
Freu dich doch mal. 17 Punkte ist ja auch.
Aber immer noch 6 vor Mainz zum Beispiel. Und das ist gerade das Wichtigste, was mich interessiert.
Oh, du baust eine Brücke. Das ist aber schön. Dann nehmen wir die doch. Mainz spielt gegen Wolfsburg. auch das war kein schönes Spiel. 1:1, zwei Mannschaften, die eigentlich Potenzial für mehr haben. Beide so ein bisschen unter den Möglichkeiten bleiben. Wolfsburg in der Vorwoche ja mit einem Sieg, ne, wenn mich nicht alles täuscht, haben die doch gewonnen zu Hause. Nee, die haben verloren, die Bayern. Was?
Was?
Habe ich Vorwoche gesagt, was ja auch keinen Sinn macht. Ich wollte sagen,
im Vorjahr.
Ich wollte sagen, im Vorjahr. Nee, die haben, ich dachte, die hätten das letzte Spiel gewonnen, haben gegen Bayern verloren.
Die haben gegen Dortmund dieses 1:1 gehabt.
Ja, gut.
Vielleicht beziehst du dich darauf jetzt.
Auch in der Woche, womöglich. Auch in der Woche. Nee, aber.
Ah, nee, jetzt Mainz. Also, Mainz
hat lass mich einfach neu anfangen. Ich reiße alles ein, was ich gesagt habe.
Die können wir nochmal kurz schneiden.
So, Wolfsburg. Zack. Enttäuschend. Müssen wir nicht drüber reden. Und Mainz als Tabellen-16er mit 11 Punkten sowieso. Aber ich fand ja, habe ich letztes Mal auch gesagt, dass Mainz Ansätze gezeigt hat, die Hoffnung geben, dass sie jetzt nicht sang- und klanglos absteigen. Ich sehe viel mehr Potenzial in Mainz als zum Beispiel in Köln. Und sie haben jetzt auch gegen Wolfsburg, war kein schönes Spiel und sie liegen auch 1-0 hinten, aber sie haben es dann geschafft, gegen eine Mannschaft, die ja zumindest mal hässlichen Fußball spielen kann und Tore verhindern kann mit Wolfsburg, da nochmal zurückzukommen, ist zumindest beachtenswert.
Ich habe von dem Spiel nichts gesehen, weil ich habe mir dann gedacht, nach Freiburg gegen Union im Real Life und nach Köln gegen Heidenheim im Real Life, das dritte Graupenspiel gucke ich mir nicht mehr an.
Ja.
Aber ich habe mir gerade überlegt, das wäre mal so eine geile Challenge für euch so. Der Tobi Escher Lifestyle. Dass ihr einfach mal hingesetzt werdet und ein Spiel vom Wochenende im Real Life guckt, so wie jetzt zum Beispiel Mainz gegen Wolfsburg, keine Handys nehmen, sondern ihr müsst halt wirklich 90 Minuten lang dieses Spiel gucken.
Finde ich geil.
Das hält kein Mensch aus.
Finde ich großartig.
Das ist die Tobi Escher Lebenschallenge.
Habt ihr schon über das, ich habe euch nicht zugehört, habt ihr über den Schuss von Wiedmer gesprochen?
Ein schönes Tor.
Weil das war ganz lustig, weil es war ein Megaschuss, so ein Sonntagsschuss. Und dann wurde er im Interview gefragt, ob das so gewollt war. Und er hat gesagt, ja. Und dann hat Niko Kovac, der Trainer vom Gegnerteam, danach gesagt, ja, wenn er es so gesagt hat, dann soll er mal bei mir ins Training kommen und mir das mal zeigen, was er da von 10 Schüssen den so reinmacht. Da war er so ein bisschen gepisst, dass er nicht zugegeben hat. Wobei, wenn man sich den Schuss in Zeitlupe anguckt, der lässt den ja so über den Vollspann rüberrutschen. Das machst du ja nicht, wenn du eine Flanke spielen willst eigentlich. Das sieht schon aus wie ein gewollter Schuss, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, Kovac war auch eher wegen anderen Sachen angepisst.
Ja, ja, klar, es ist so bescheuert sich da.
Du, der hat Angst um seinen Job.
Aber das war schon, also, ja, da sieht man es nochmal. So schießt er nicht, wenn du eine Flanke spielen willst. Und das war, also wenn es gewollt war, war es schon ein Tor des Monats fast. Mhm. Also der Osterhage-Schuss war auch gut, aber der hier von Wiedmann, der war schon.
Ja, da war ja eine Strafraumbesetzung. Ne? Also war schon eine Situation, wo du auch eine Flanke und auch eine scharfe Flanke reinbringen kannst. Und daher ist es jetzt nicht abwegig zu fragen, ob das so gewollt war. Aber die Reaktion von Kovac offenbart ja, dass er sehr angefressen ist. Weil wenn du dann nicht mal sagen kannst, ja, großartiges Tor, kannst du nichts machen, kannst du auch nicht verteidigen. Klar, musst du natürlich, wenn es ein Kopfballtor wird, wirst du sagen, du musst ihn an der Flanke hindern. Ne, von daher okay, aber ist jetzt auch schwer, das so zu verteidigen, wenn du dann einfach so ein Ding da rauspackst. Kann man auch mal ein bisschen generös sein. Zeigt schon, dass er ein bisschen Druck hat auf jeden Fall. Ihr guckt euch das nochmal an, dürfen wir natürlich nicht zeigen.
Nö, aber ja. Das Live, ja. Ich finde den macht er.
Viel mehr kann man da auch nicht sagen zu dem.
Ich bin am Ende, also ich hätte auch eine Niederlage von Mainz genommen. Also rein aus.
Ja, aus egoistischer Sicht. Aber 1:1 ist dann, glaube ich, schon okay. Ich habe die Highlights geguckt, war jetzt auch nichts, was rausgestochen ist.
Nächste Frage, Kovac.
Tut es auch leid.
Kovac, 34. Spieltag noch da?
Nee.
Nee, ne?
Ich kann mir vorstellen, dass die sich in so einer Zone befinden, wo zu gut zum Entlassen, zu schlecht zum Glücklichsein.
Glaube ich nicht. 11. mit VfL Wolfsburg, mit dem Kader.
Ich sag dir, ich gebe ihm noch 4 Wochen.
Eigentlich müsste man da, die müsste eigentlich mit Eintracht Frankfurt so in einer Richtung sein.
Wenn du so schießt.
Was das angeht.
Wir sind beide.
Was das angeht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn er jetzt nicht langsam mal anfängt zu gewinnen, dass er da noch eine große Zukunft hat. Dafür ist auch Wolfsburg zu sehr bekannt dafür, zweifelsfall
die Reißleine zu ziehen.
Entfernknopf sehr schnell zu drücken.
Ja. Aber ich meine nur, die sind auch immer wieder dafür gut, dass sie mal ein Spiel jetzt wie gegen Leipzig damals so einen unerwarteten Sieg und dann bist du wieder in einem Bereich,
Ja, aber das ist ja Brot, da sind wir wieder bei dem Eintracht Frankfurt-Thema und dann drehen wir uns wieder im Kreis. Das ist ja die Brot und Butter, dass du halt gegen Teams da unten Punkte holst, wenn du um Europa mitspielen willst. Mhm. Das ist halt das, was diese Saison Stuttgart schafft, was Leverkusen geschafft hat, weswegen die da oben stehen und was halt Wolfsburg nicht schafft. Wolfsburg spielt halt 1-1 gegen Mainz trotz 1-0 Führung. Mhm. Und die kriegen halt diese Punkte nicht, die sie da eben bräuchten.
So. Ja, wir werden sehen. Jetzt spielen sie gegen Heidenheim. In Heidenheim. Und sind nicht Favorit. Sagt auch schon was aus. So, was haben wir noch für Hässlichkeiten? Haben wir schon so ein paar abgefrühstückt? Haben wir noch was, was dir gefallen hat?
Wir haben nämlich alle Spiele durch jetzt, oder? Fehlt noch irgendwas?
Mal kurz gucken.
Wir sind durch mit dem Spieltag und durch mit dieser Sendung.
Dann lasst uns noch ein bisschen über die Eintracht quatschen. Wow.
Nein.
Ja, dann war's das. Dann verabschieden wir uns auch an dieser Stelle. Ich glaube, der nächste Spieltag hat Potenzial, ein bisschen spektakulärer zu werden als der jetzige. Der war dann doch, insbesondere auch die Konferenz, war relativ tröge. Konferenz geguckt. Ist einfach nicht so viel passiert.
Passiert halt. Das ist diese Saison sowieso ja so heftig. Wir haben manche Spieltage, wo nichts geht und andere, wo du halt 6 Top-Themen hast. Mhm. Trainerentlassungen, Top-Spiele und sowas. Nächste Wochenende halt Leverkusen, Leipzig, hast du schon recht. Dortmund in Köln. Gegen Werder. Mal schauen, wie es nächste Woche wird.
Das ist so egal, dieses Fußballspiel.
Und wenn ihr nicht warten könnt und wollt bis zur nächsten Woche, dann seid ihr natürlich herzlichst eingeladen, hier bei uns auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal die anderen Videos euch anzuschauen, die hier für euch bereit liegen, um angeguckt zu werden. Und gerne auch einen Kommentar hinterlassen.
Sind eigentlich schon alle an Abonnenten drüben? Tobi, hast du es geregelt?
Nee, sind noch nicht alle drüben. Ja, irgendjemand von euch da draußen hat noch nicht abonniert.
Das ist eine riesige Sauerei.
Aber die Videos sind jetzt, glaube ich, alle drüben, die alten Videos. Ist jetzt offizieller Kanal-Launch. Ihr könnt euch gerne nochmal, wenn ihr das Thema Franz Beckenbauer nochmal hören wollt, da hatten wir einen kleinen Talk gemacht vergangene Woche. Bundesliga International erscheint diese Woche noch und wir haben einen Talk aufgenommen, der kommt aber, glaube ich, am Freitag erst, zu unseren schönsten und schlimmsten Stadionerlebnissen.
So sieht das aus. Also, ihr seid versorgt. Guckt mal rein. Vielen Dank fürs Zusehen und die nächste reguläre Bundesliga-Folge gibt es natürlich dann wieder am Montag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.